Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das hier auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive. Mein Name ist Micho. Und immer wenn ihr das hört, wisst ihr, dass unser regulärer Moderator und Anchorman Rico nicht da ist. Der war nämlich einfach so im Urlaub. Brauchte er nach dem letzten Spiel wahrscheinlich. Und Tobi wiederum hat so da niedergeworfen, und das hat man teilweise auch auf seinen Facebook-Nachrichten gesehen, der ist so deprimiert, dass das heute auch nicht geschafft hat, weil er sich einfach krank fühlt. Aber auch das würde Rico sagen, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe den Tilo dabei. Hallo Tilo.
Schönen guten Abend. Jetzt kann ich nicht mehr flüchten, ne, und sagen, mir geht's auch schlecht und ich bin krank.
Zu spät. Ja. Wir bekommen nachher noch Besuch, nämlich den Dominik von den Seahawks. Den werdet ihr dann hören, wenn wir in die Preview zum Spiel einsteigen. Und dann würde ich direkt mal sagen, wir legen direkt mal los. Es gibt nämlich News, Tilo. Wir haben den Guard Jackson Carmen verpflichtet. Das war ein früherer Second-Round-Pick der Bengals und soll wohl eine Verstärkung für unsere Interior-Ola sein. Oder wie siehst du das?
Ich bin jetzt gar nicht so sicher, weil ich glaube, er wurde uns als Tackle angekündigt.
Ja, es ist eigentlich egal. Es ist ein O-Liner. Es ist ein dicker O-Liner.
Es ist ein O-Liner vom Practice Squad der Bengals. Ja, man hat was gemacht. Und es war ein Second-Round-Pick, hurra. Aber wie gesagt, wenn ein Spieler jetzt vom Practice-Squad kommt, wird das nicht der Game-Changer sein. Wir haben was gemacht, das ist gut, das wollen wir auch nicht kleiner reden, als es ist. Ich kann mir Stand heute jetzt aber nicht vorstellen, dass er da Probleme, die in der O-Line offensichtlich sind, die wir alle sehen, dass er sie groß lindern wird. Es ist vielleicht ein Pflaster auf tausende Löcher. Bitte belehre mich eines Gegenteils. Bisher hat er in seiner Karriere das, was ich so verfolgt habe, das ist nicht viel, aber nicht so viel gerissen, dass ich sage, er wird hier irgendwie die Probleme lösen, die da sind.
Leider. Ich muss zugeben, dass bis kurz vor der Aufnahme quasi der Spieler mir gar nicht bekannt war. Und von daher glaube ich nicht, dass er unsere O-Line auf ein neues Level heben wird.
Ja. Genau. Also ich bin auch, Stand heute, in dem Donnerstagabend auf, ist er, glaube ich, auch noch nicht mal im Kader drin, sondern ist auch bei uns im Practice Squad, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das zeigt ja schon, in welche Richtung das geht. Es ist eine Verpflichtung, aber mehr auch nicht.
Andere Kaderveränderung, die wir haben, und das hängt wohl auch ursächlich mit einer bestimmten Personalie zusammen, ist, dass wir Robbie Chosen Robbie, The Chosen One oder wie auch immer der heißt, tatsächlich released haben. Das hängt wohl ursächlich damit zusammen, dass Malik Washington wohl wieder trainieren kann. Tilo, große
Überraschung? Ja, wir werden beim Bildspiel ja noch drauf sprechen. Also offensiv, die zweite Interception geht für mich komplett auf ihn. Da hat er einfach die Route nicht richtig gelaufen. Ich weiß nicht, ob man ihn später mal wieder ins Practice Squad holen wird. Es zeigt aber so ein bisschen dann doch, wie dünn es auf Receiver ist, dass dahinter nicht viel ist, denn jetzt wird's dann doch irgendwie dünner. Wir hoffen sehr, dass Malik Washington dann wirklich in den Kader kommt. Ist auch nichts, was mich jetzt excited.
Muss ich auch sagen. Robbie Chosen war für mich übrigens so ein Spieler, den man vom Speed her halt eben ab und zu mal als Ersatz für Waller oder Hill reinbringen kann, um denen mal eine Pause zu gönnen. Aber mehr wäre dieser Spieler auch nicht gewesen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir uns mit dem Release wirklich verschlechtert haben, wenn Malik Washington dann spielen kann.
Ja.
Soweit zu den News, zumindest soweit ich das im Kopf habe. Ich aktualisiere mal eben Twitter. Aber ich glaube, also ich sehe da nichts Neues. Und dann würde ich mal sagen, wir sind nicht die einzigen, nicht die einzige NFL-Franchise, über die es Schlagzeilen gibt, sondern es gibt auch noch andere. Und wie immer werde ich Zeitungsschlagzeilen vorlesen, die so hätten in der Zeitung stehen können, die ich aber nirgendwo gefunden habe. Und Tilo, du darfst dann jeweils auf die Schlagzeilen reacten und das sagen, was dir so in den Kopf vorkommt. Und wir fangen mit einer Sache an, und haben wir auch letzte Woche schon gehabt, trotzdem, vom Hoffnungsträger zum Bankdrücker, Panthers benchen Bryce Young, First Overall Pick, offiziell als NFL-Flop abgestempelt.
Ja, geht schnell, ne? Ich habe heute gerade Don't Say Talk gehört, da wird er schon mit ein bisschen Spaß zu uns getradet.
Ja, so wie Josh Rosen damals.
Genau, so wie Josh Rosen damals. Ja, es ist krass, wie schnell das geht. Also auch da muss man wieder ganz, ganz vorsichtig sein. Bryce Young sah in den ersten beiden Spielen, ich habe auch nur Highlights von den Panthers gesehen, plus was eben in Red Zone lief. Das sah schon erschreckend schlecht aus. Der große Nachteil von Bryce Young ist, dass derzeitige Regime hat ihn nicht gedraftet. Ich glaube nicht, dass es das war. Ich kann mir eher vorstellen, dass man einfach sieht, es geht im Moment nicht weiter, nicht vor und zurück. Man muss so ein bisschen darauf achten, dass man den Lockerroom nicht verliert, denn das war einfach schlecht. Braucht man nicht um heißen Brei rumreden. Er hat nicht die Hilfe bekommen, die man da so erwarten konnte. Ein Robert Hunt ist ja dahin gewechselt und sollte mit ein paar anderen die O-Line fixen. Es wurde ein bisschen was auf Receiver getan, aber ich kann mir erstmal vorstellen, man will bei den Panthers ihm ein paar Wochen Ruhe geben und dann wird er nochmal spielen. Dieses Jahr, ob es dann komplett gewesen sein kann, das würde ich nicht ausschließen. Wenn man wieder hoch pickt, ist das in der schnelllebigen NFL heutzutage durchaus denkbar. Ja, auch für einen First Overall Pick.
Ja, ich muss auch sagen, das Problem, was ich bei Bryce Young einfach sehe, er hat nicht die Physis, um dagegen zu halten. Er ist in einem schlechten Team. Ich will nicht alle Schuld ihm in die Schuhe schieben, aber er hat halt nicht die Physis, um da wirklich zu spielen, weswegen viele jetzt sagen, von wegen, er ist kein NFL-Quarterback. Er ist ein absoluter Outlier und kann deswegen einfach auch gewisse Dinge aufgrund physischer Limitationen nicht. Gut, haben wir die nächste Schlagzeile. Quarterback egal. Packers über Ron Coles mit 261 Rushing Yards. Malik Willis siegt trotz magerer 12 Completions.
Hätten sie aber nicht gewinnen dürfen. Das ist wieder für mich so ein klassisches Spiel, das habe ich mir nochmal angeguckt. Ganz lustig, weil man hat ja dieses, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, man hat ja dieses Video gesehen von dem brechenden, ich nenne es mal brechenden Center, und dann bin ich irgendwie am Spiel hängen geblieben, habe mir das ganze Spiel nochmal angeguckt. Wenn man da mal eigentlich auf die andere Seite des Balles guckt, nämlich auf die Seite von Anthony Richardson, dann dürfen die Packers dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen. Also ich finde, das hat Anthony Richardson, klar, da waren coole Bälle dabei, aber das hat er schon maßgeblich mit den Colts versaut. Und so beeindruckend dann die Zahlen sind, da sind ja nicht viele Punkte bei rumgekommen. Also die Run-Verteidigung der Colts war dann schon löchrig, aber das war dann ja auch kein Run-High-Scoring-Game. Man hat gesehen, dass Malik Willis da nicht viel machen durfte, konnte, sollte, in Anführungsstrichen. Und für mich ist eher, dass der Anthony Richardson-Hype, den ich so wahrgenommen habe in der Preseason, vielleicht gerade so ein bisschen geerdet wird. Denn er macht spektakuläre Dinge. Er ist ein Quarterback, den man sich gerne angucken kann. Aber er hat schon für mich das Colts-Spiel damit weggeworfen, muss ich sagen.
Richardson ist meiner Meinung nach so ein Hop- oder Top-Quarterback. Ja. So ein, wo du als Coach auch verzweifelst. Typ, also jetzt nicht von der Spielart her, aber Typ James Winston. Er hat auch irgendwann so eine 30 Intercepts und 30 Touchdown-Season. Mhm. Der kann dir ein Spiel mit einem wahnsinnigen Wurf gewinnen und im nächsten Play macht er einen Wurf, den man nie so machen darf und haut alles wieder in Grund und Boden. Für Fantasy kann ich ihn eigentlich empfehlen, wobei es beim letzten Mal nicht ganz so toll war, aber ich bin tatsächlich, kauf diesen Hype auch nicht so ab. Kommen wir zur letzten Schlagzeile. Vikings-Schock für 49ers. Ex-Dolphins-Spieler Andrew Van Ginkel dominiert mit Sack und Tackles for Loss.
Spiel habe ich tatsächlich auch komplett gesehen. Ich hatte RTL Plus laufen, weil Adrian Franke das kommentiert und ich höre Adrian Franke sehr gerne. Ich habe mich gefreut für AVG mit einem lachenden, weinenden Auge. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wieso haben wir diesem Mann nicht das gleiche Geld gegeben oder sogar ein bisschen mehr. Ja, die Vikings-Defense, die war Wahnsinn, aber vielleicht auch wahnsinnig gut. Also das war das, was wir von Brian Flores kannten. Viel Blitzing, viel geordnetes Chaos mittlerweile, würde ich es nennen. Die 49ers hatten ihre Probleme. Und dadurch, dass ein Sam Darnold auf einmal aussieht wie zumindest ein grundsolider Quarterback in der NFL, was viele auch nicht erwartet hätten, sind die Vikings auf einmal vielleicht irgendwie doch weiter, als man gedacht hätte. Finde ich auf jeden Fall spannend. Meine Frau ist Vikings-Fan. Ich sympathiere so ein bisschen, wenn die Dolphins nicht spielen, mit den 49ers. Hätte ich nicht erwartet. Aber man muss so schwer es uns fällt, dann doch Brian Flores Kredit geben. Die Defense sieht richtig, richtig gut aus.
Also Defense Coach war er schon immer gut. Das habe ich auch nie bezweifelt. Ja. Er ist, glaube ich, nicht dazu geeignet, Spieler aufzubauen. Ich glaube, er ist nicht dazu geeignet, eine Offense zu führen. Ich glaube, er ist als Head Coach eine Fehlbesetzung. Aber nichtsdestotrotz, und was AVG angeht, ich hätte den Spieler ja auch unbedingt gehalten. Natürlich weint man dem jetzt hinterher. Nur bei Sam Darnold, da sage ich ganz klar, ich bleibe bei dem Namen Turnover Sam. Den Namen wird ja bei mir nicht mehr los. So viel zum Thema Roundup, Thilo. Selbsthilfegruppe. Mhm. Am Donnerstagabend. Dann lass uns doch mal auf das Spiel der Bills zurückgucken. Ich hatte mir zu überlegt, ob wir das Ganze chronologisch mal durchgehen sollen, aber ich denke, das brauchen wir nicht. Mach mal die Review, aber bitte tu mir einen Gefallen und klammer die Verletzung von Tua einfach mal aus. Was ist dir so aufgefallen? Was ist vom Spiel hängen geblieben?
Ja, das vorweg, das fällt einem heute, jetzt eine Woche später, immer noch sehr schwer, das zu trennen. Ne? Ich glaube, die meisten von euch da draußen wollen auch gar nicht mehr groß zu dem Spiel was hören. Man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was man nach der Tua-Verletzung eben gesehen hat und vorher. Und es war ja nun nicht so, dass wir vorher kompetitiv waren, leider. Lag das am offensiven Spiel? Ja. Was waren für mich so die großen Takeaways offensiv? Devin A-Chain ist for real, war wieder der zentrale Spieler in der Offensive. Ich habe nicht gesehen, dass er irgendwie verletzt war. So wie er gespielt hat, war das absolut beeindruckend und einfach positiv. Leider war offensiv zu viel Turnover drin. Die ersten beiden Interceptions, finde ich, die kann man Tour nur ganz, ganz bedingt ankreiden. Das erste Ding, das ist für mich Grant Bowes plus eine Portion Pech. Das passiert in der NFL. Darf nicht passieren, sah auch maximal doof aus, aber passiert leider, kommt immer wieder vor. Kann Tour nur bedingt was dafür. Daraus scoren dann die Bills nach einem relativ kurzen Feld. Wir kommen wieder zurück. Und im nächsten Drive kommt dann von uns offensiv schon wieder nächste Turnover. Auch da finde ich nicht, dass das nur auf Tua geht, sondern in erster Linie für mich sieht es so aus, und das kann man nur sagen, weil wir das Playbook nicht kennen, sieht es für mich aus, als ob Robbie Anderson Chosen seine Route einfach schlampig oder nicht richtig läuft und das Ding dann einfach total blöd aussieht. Dann schwimmen uns die Fälle so ein bisschen davon und dann kommt die besagte dritte Interception irgendwann, was dann auch der Pick 6 wird. Da muss man schon sagen, ja, das darf so Tua nicht werfen. Wenn er da nicht hinkommt, muss er meiner Meinung nach den Spielzug beenden. Er will es probieren, er will es erzwingen. Das sah schon eklig aus. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, wenn wir ein übergreifendes Takeaway abseits vom Quarterback-Play nehmen sollen, dann müssen wir einfach sagen, so schwer es einem fällt, die O-Line ist ein Problem. Als dann Terrell Armstead spätestens irgendwann raus war, hat man es gesehen, die O-Line ist ein Problem im Run-Game, im Passing-Game. Die Bills haben irgendwann auch wirklich den Druck eingestellt und trotzdem war das ein Gewackele, die Pocket war oft nicht vorhanden. Es hat Bauchschmerzen gemacht beim Zuzugucken. Ich will da gar nicht tiefer reingehen, weil offensiv war das leider mal wieder gegen unseren Kryptonit Josh Allen einfach Mist. Ja, Mist. Und wir haben da bis zu Tuas Verletzung auch einfach schon deutlich hinten gelegen und auch keinen Stich gesehen. Also ich glaube nicht, dass dieses Spiel anders ausgegangen wäre, hätte es nicht diese schlimme Verletzung gegeben. Das war offensiv leider eine Offenbarung und ich hoffe, dass man trotzdem daraus noch Lehren ziehen kann, denn das war einfach mal ernüchternd, ganz ehrlich. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, weil ich glaube, das macht gar keinen mehr so groß Spaß. Für mich wichtig, A-Chain trägt die Offense, ganz klar, das hat man gesehen. Ich hoffe, Tyreek Hill, dieses Spiel war einfach eine Verkettung unterschiedlicher Umstände, warum Tyreek Hill nicht so eingesetzt werden konnte. Für mich sah er auch nicht fit aus, obwohl ich jetzt nichts gelesen habe. Die Interceptions, gehen für mich nicht auf Tours Cover, jedenfalls die ersten beiden. Das war einfach schlechtes Receiver-Play. Und dann haben die Bills uns einfach gezeigt, wo unsere Grenzen sind. Offensiv. Würdest du da ergänzen wollen?
Ja, was soll ich sagen? Also, bei vielem von dir muss ich einfach zustimmen. O-Line, Play, alles gut. Bei den Interceptions, zumindest bei der ersten, sage ich, Tua muss den Ball nicht dahin werfen. Er hat andere Optionen und DuBose ist relativ straff gedeckt. Also zu der Zeit, als ich noch gespielt habe, hieß es immer so von wegen, du musst dem Receiver auch die Gelegenheit geben, an den Ball zu kommen. Nur dann kannst du vernünftig tackeln und nur dann kannst du so ein Play machen. Mhm. Und im Grunde genommen, und da kommt wieder auch so ein bisschen, ich hasse es, das sagen zu müssen, aber da kam wieder so ein bisschen Tuas Armschwäche auch ins Spiel. Der Ball war nicht mit genug Zip gespielt und im Grunde genommen war schon klar, der Ball kommt an und DuBose wurde schon gesagt, danke für den Gratis-Tackle, den ich dir gleich geben darf. Dann wurde Anlauf genommen, dann wurde Maß genommen und dann wurde der Tackle gemacht. Und ich glaube, in so einer Situation, ich war kein Receiver, aber ich kann mir das vorstellen, in so einer Situation einen Ball festzuhalten, ist sau, sau schwer. Und da sieht man nur mal, es ist kein Elite-Receiver. Das heißt aber nicht, dass ich ihm die Schuld gebe. Das heißt immer, if you touch it, you can catch it. Aber dazu muss man sagen, das gilt für Bälle, die man unbedrängt fängt oder wo kein Tackle dran ist. Er hat ja gar keine Gelegenheit gehabt, den Ball vernünftig zu fangen. Und der Ball war jetzt auch nicht so gut platziert auf die Nummer, dass man ihn direkt so fangen kann. Sondern er war ein bisschen im Vorlauf. Alles gut, das kann man so machen. Aber, und das ist ganz wichtig, Tua muss eigentlich sehen, dass der Spieler gedeckt ist. Und muss gucken, ob er eine andere Option hat. Nur das ist für Tua oft nicht möglich. Tua, ich weiß, Rico wird mir jetzt wieder den Kopf abreißen und wahrscheinlich auch einige Hörer. Aber da hat man gesehen, dass Tua gerne mal einen Pre-Snap Quarterback ist, der sich viel vor dem Snap halt eben die Sache zurechtlegt, aber auf Änderungen nur schlecht reagieren kann. Das zu den Interceptions. Ich gebe dir recht bei Robbie Chosen. Einer von beiden hat das Playbook falsch im Kopf gehabt oder das Play falsch gelesen oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es ein Read-Play war, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ein Option oder ein Read-Play war. Ich glaube tatsächlich, dass es eine klare Route war. Aber auch dann wäre Robbie Chosen nicht ungedeckt gewesen oder sowas, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war kein sicherer Catch für The Chosen One. Ich weiß gar nicht mehr.
Kann ich ganz kurz dazu?
Ja.
Hast du bei der ersten Interception die Coaches Cam gesehen? Von hinter der Line praktisch, ja. Also aus Tuas Sicht.
Ich habe jetzt kein absolut besseres Target gesehen, darum geht's gar nicht.
Nee, ich habe kein besseres Target. Und ich finde auch, dass da war ein Fenster. Also den muss er da hinbringen. Also würde ich tatsächlich mal für Tua meine Lanze ins Feuer werfen. Ich finde
darüber kann man diskutieren, aber dann hätte der Ball eventuell auch woanders hinbringen können, wo es vielleicht ein besseres Matchup gab. Ich bin mir jetzt nicht, habe jetzt nicht ganz genau im Kopf, welches das bessere Matchup gewesen wäre. Ja. Wäre möglich gewesen, glaube ich. Aber ich glaube, dass Jalen Waddle oder auch Hill oder auch Adrian vielleicht in jeder Situation ein besseres Matchup gewesen wären. Aber das ist das, was ich ganz, ganz bezeichnend finde, ganz unabhängig von Tua. Im Moment fehlt uns tatsächlich der Plan B und da ist auch Mike McDaniel gefragt. Teams sind unheimlich gut da drin im Moment, uns, also die Schwäche der O-Line auszunutzen und uns im Prinzip unsere Speed-Run-Routen und unsere kurzen Speed-Routen wegzunehmen und um die Bälle tief zu werfen. Mhm. Und da will ich gar nicht auf Tuas Arm hinaus. Da braucht man einfach einen Moment Zeit, um das Play zu entwickeln. Und da ist die O-Line ganz schlicht und ergreifend natürlich viel zu schwach zu.
Ja, um das abzuschließen, ja, da waren andere Targets. Ich glaube, Jonnu Smith war komplett offen, der stand irgendwo in der Midrange, nicht so weit und auch ein Stück weiter hinten. Das hat man gesehen, da waren andere Ziele da. Und ja, du hast recht, da hat Tour sich vielleicht ein bisschen zu früh festgelegt. Aber um das abzuschließen, das sind Interceptions, das ist dann auch irgendwie, ne? Das ist vernünftig verteidigt, das passiert. Da will ich nicht den Teufel an die Wand malen, wie es halt von vielen gemacht wird.
Nein, das will ich auch nicht.
So eine Interception, da hat Patrick Mahomes dieses Jahr schon schlimmere geworfen. Deutlich.
Wahrscheinlich.
Ja.
Also das ist ist natürlich ein Problem. Wir haben, du hast es eben gesagt, wir haben den Bills oft kurze Felder gegeben. Aber die Bills haben es dann auch verwandelt. Und da wiederum, ich will unsere Defense jetzt nicht anzählen, oder unseren Defense-Coach da jetzt nicht anzählen, Aber tatsächlich fehlte mir da so ein bisschen der letzte Biss. Es fehlte mir das richtige Play, eine Third-Down-Defense, eine Short-Defense. Also mehrfach, wo ich gedacht habe, so von wegen, oh, das muss doch jetzt nicht sein. Auch als ich weiß schon gar nicht mehr, zu wem es war, ich glaube, es war der zweite Touchdown, als Josh Allen den Ball spät im Play noch irgendwo anbringt, wo ich sage, da haben wir wirklich mal gut verteidigt. Das war so eine Verteidigung, die ich erwarte. Den Quarterback unter Druck gesetzt und contain gehalten. Er konnte zwar, Josh Allen konnte nach außen scramblen, er konnte aber nicht nach vorne scramblen. Das ist genau das, was ich erwartet habe. Und dann bringt er einen 50-50-Ball, würde ich sagen, der genauso gut verteidigt war eigentlich, wie der Ball auf Gebos. Bringt er an und er wird gefangen und es ist ein Touchdown. Ja, danke. Und es war, ich weiß gar nicht, ob es Third oder Fourth Down war, es war auf jeden Fall, es wäre das Ende gewesen eigentlich. Ja, das sind dann so Geschichten, dann kommt dann auch noch Pech dazu, aber, das muss ich auch ganz klar sagen, wir haben nicht mit Pech verloren, wir waren das schlechtere Team. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt, wirklich zu keinem Zeitpunkt, wirklich das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen werden oder gewinnen können. Viele sind der Meinung, auch gegen Jacksonville wäre es ja so gewesen, wo ich da finde, da sind wir nicht dominiert worden. Die Bills haben uns auch nicht dominiert, das will ich auch nicht sagen, aber uns fehlte einfach was, wir sind nie in dieses Spiel reingekommen. Und wenn ich auch die Target-Verteilung sehe, dann war das eigentlich solide. Aber es war halt von den Bills saugut verteidigt und dann fehlt einem der Plan B. Und außer Devon A-Chain, der übrigens dann ein guter Fantasy-Tipp ist, ich habe ihn aufgestellt gehabt, trotz dem, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Und ich schätze auch, dass er diese Woche wieder ein guter Fantasy-Tipp werden wird. Trotz dessen fehlte uns da einfach viel. Die Frage ist, Thilo, und das würde ich dir, die Frage würde ich dir gerne stellen, warum klappt im Moment das Passing-Game auf unsere Speedster nicht?
Wenn ich die Frage dir beantworten könnte, so dass es richtig tief gehen wäre, würde ich im Coaching-Staff in Miami sitzen.
Ja, dann hast du jetzt die Gelegenheit, dich zu bewerben.
Ja, ich kann nicht. Ich muss arbeiten, korrigieren. Ja, es ist die Frage, funktioniert es nicht, weil wir es nicht versuchen oder weil wir andere limitierende Faktoren haben. Ich finde, wir sind, glaube ich, alle irgendwie anders in die Saison reingegangen. Das muss ich jetzt schon konsternieren. Wir bleiben einfach mal bis zu dem Punkt vor der Tua-Verletzung. Und das hätten wir offensiv, glaube ich, alle in den Dolphins-Kreisen anders erwartet. Also da war wenig von Explosivität, bis auf diese zwei Plays gegen die Jaguars. Da hat man das gesehen. Das war der Run von Tyreek Hill und der lange Pass von Waddle. Sonst war das in zwei Spielen wirklich über ein tiefes Passing-Game, war das sehr, sehr, ich möchte nicht ernüchternd sagen, aber es war jetzt nicht exciting für das, was man so erwarten konnte. Und ich für mich sehe dort den gravierenden Punkt, den Elefanten im Raum, ist für mich, auch wenn PFS was anderes sagt, ist einfach die O-Line. Es ist das Pass-Blocking, es ist auch das Run-Blocking, aber wir wollen ja über das Pass-Blocking sprechen. Das ist für mich einfach schlecht.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also zähle ich Mike McDaniel an, ich glaube gar nicht mal unbedingt. Ich will mal ein wenig weiter ausholen, dafür bin ich ja nicht so bekannt, sonst viel zu reden. Ich glaube, dass ein Head Coach für die Gesamtstrategie verantwortlich ist. Ein guter Head Coach passt seine Strategie an das Personal an, das er hat. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man diese ganzen Head Coach hat, die auch dann gerne gefeiert werden oder die dann kommen und sagen, ja, ich brauche den und den und den Spieler, damit mein System funktioniert. Mhm. Ich finde, ein guter Head Coach muss halt eben sein System den Spielern anfassen, passen. Und ich glaube, wir haben, was unsere Spieler angeht, einiges an, ja, wirklich, da fehlt bei einigen was. Jalen Waddle und Tyreek Hill und auch Devon A-Chain sind, glaube ich, außer Frage, dass das herausragende Spieler sind. Mit Jonnu Smith haben wir eigentlich so ein Big Target, aber es fehlt zum Beispiel ein großer Contested Catch Outside Receiver. Das hätte Odell sein können, bei dem immer noch nicht klar ist, wann er eventuell zurückkommen kann, um das mal ganz klar zu sagen. So, und dann ist es so, dass so ein Gameplan, wie wir ihn haben, tatsächlich natürlich analysiert wird. Von der letzten Saison, da gibt es so viel Tape und die Coaches wissen, das wussten sie schon Mitte der letzten Saison, wie sie dagegen spielen müssen, wie sie uns diese Runs wegnehmen können. Du kannst sie nicht vollkommen ausschalten, ab und zu hast du mal einen Long Play, aber da gebe ich dir recht, das funktioniert halt eben nicht aufgrund der O-Line. So, Und warum fehlt uns dann ein Plan B? Ich habe oft gehört, boah, Tyreek Hill war ein Schatten seiner selbst, Jalen Waddle war ein Schatten seiner selbst. Nee, fand ich tatsächlich nicht. Hm. Ich fand, die haben durchaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt, was möglich war. Aber ich glaube tatsächlich für andere Plays, und es tut mir leid, wenn ich das so deutlich sagen muss, ist Tua zu limitiert. Da fehlen tatsächlich gewisse Möglichkeiten, um anders zu spielen. Und wenn du nicht anders spielen kannst, also wenn du nur dieses System spielen kannst, machst du dadurch natürlich ausrechenbar. Die O-Line ist dann noch ein verstärkender Faktor, der dazu kommt. Gar keine Frage.
Ja.
Gut, dann entscheidende Szene. Und verzeih mir, diesmal möchte ich gerne anfangen.
Ja, aber klar.
aus einfach dem Grund, weil ich ja damals die Folge gemacht habe mit jemandem mit medizinischem Background zum Thema Concussions. Und ich hatte mich vorher damit nie beschäftigt und würde deswegen gern so ein bisschen die Folge, mussten wir leider aufgrund von Anfeindungen offline nehmen, möchte ich was zum Thema Concussions sagen. Also niemand soll Concussions kleinreden. Dieses Thema CTE entsteht vor allen Dingen dann, wenn eine Concussion nicht ausgeheilt ist, und ständig, das ist wie ein Bänderriss oder wie eine offene Wunde, in der immer weiter rumgepult wird. Das wird dann halt so immer größer. Deswegen ist es so wichtig, dass Concussions ausgeheilt werden. Jede Concussion, jede einzelne Concussion, sei es die erste oder sei es die 35. kann so schwerwiegende Folgen haben, dass das Karriereende da ist. Dabei ist es aber egal, ob es die erste oder 35. ist. Es ist quasi wie eine Prozentchance, man würfelt jedes Mal. So. Deswegen finde ich es immer so heftig, wenn zu Tua gesagt wird, Junge, beende deine Karriere aufgrund der Gesundheit, das müsste man zu jedem Footballspieler sagen. Weil jede Concussion führt dazu, hat dieses Risiko. Und das Risiko steigt nicht nur, weil ich eine zweite oder eine dritte Concussion habe. Das Risiko ist bei jeder Concussion gleich. So. Tua reagiert jetzt vielleicht, das muss man tatsächlich sagen, mit diesen Fingern und sowas, der reagiert vielleicht besonders sensibel da drauf. Da bin ich tatsächlich ehrlich, da weiß ich nicht, ob es sowas gibt oder so. Aber bevor man jetzt anfängt, über Tua zu spekulieren und Tua irgendwelche Ratschläge bezüglich Karriereende oder sowas zu geben, und ich glaube, ihr habt alle vorhin gehört, ich bin kein Tua-Fan und kein Tua-Believer, aber da sollte doch man erstmal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt wird auch wieder prompt behauptet, dass alles, was er jemals als Verletzung hatte, eine Concussion war, was ja auch nicht stimmt. Auch das hatten wir ja schon mal festgestellt. Natürlich gibt's Concussion verschiedenen Schweregrades und so weiter. Aber das war mir halt wichtig, das vorab zu schicken. Tua ist unglücklicher Hit, unglücklich gefallen. Vielleicht ist er für Concussions auch anfälliger. Aus welchem Grund auch immer, das kann ich so auch nicht sagen. Ne? Aber letztendlich ist das eine Verletzung, die jedem passieren kann. Und nochmal, egal ob die erste, egal ob die 20. Concussion, jede einzelne Concussion kann das Karriereende bedeuten. So, und jetzt wollte ich dir gar nicht wegnehmen, Thilo. Sondern das wollte ich vorweg aus medizinischem Grund vorweg schicken, weil ich das schon mal mit jemandem besprochen hatte. Dann darfst du jetzt was dazu sagen.
Ich will dazu gar nicht so viel sagen. Ich finde das nämlich auch maximal, ich nenne es mal anmaßend, egal in welche Richtung. Sei es medizinisch, sei es Blick auf Tuas Karriere. Es geht darum, dass er da keine bleibenden Schäden von hat, dass er gesund ist, gesund wird, gesund bleibt. Ob er seine Karriere beenden soll, dazu werde ich nicht sagen. Ich werde nicht dazu sagen, ob er dieses Jahr wann wiederkommen soll. Ich bin kein Arzt. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich finde es auch, ich sag's mal in Anführungsstrichen, schrecklich, dass sehr viele Leute sagen, wie dumm er doch ist, dass er da gelaufen ist und nicht geslidet ist. Ich weiß nicht, wer von euch Sportler ist auf einer hohen Ebene, auf einer Leistungsebene. Ich kann das für mich nur auf Amateurebene, auf die Sportarten sagen, die ich betreibe. Wenn man Sport treibt und gewinnen will, dann ist man nicht rational dabei, sondern man will gewinnen. Und natürlich, wenn man sich von der Sofa aus Highlight Plays anguckt, dann war das nicht gut. Er hätte es leiden sollen, aber das macht man ja nicht als Sportler. Das ist ja Quatsch. Auch diese Aussagen, man muss daran denken, dass welche Vorgeschichte er hat und da hätte Tua dran denken müssen. Tut mir leid, da denkst du nicht dran in einem Thursday Night Game. Also das finde ich wirklich.
Und ganz ehrlich, er musste ja das Third Down erreichen.
Er hat es ja schon gehabt, er hätte es leihen können, aber das ist auch, wie gesagt, völlig egal. Spielt für mich gar keine Rolle. Wir müssen mittelfristig jetzt natürlich drüber drüber nachdenken, wie es weitergeht. Tobi hat da ja schon einen ganz schönen, in Anführungsstrichen, Artikel verfasst, der auf der Seite des Vereins ist, wie das zu Tuas Cap-Zahlen aussieht, was da der Worst Case ist und was man da so machen kann. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal den Fokus legen auf die Zeit, bis Tua wieder da sein kann, in Anführungsstrichen kann. Er ist jetzt auf IR, das heißt, dann seine früheste Rückkehr wäre Woche 8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dazwischen haben wir noch unsere Bye Week. Bis dahin gehe ich davon aus, heißt unser Quarterback Skylar Thompson. Für mich ist die Bye Week so ein bisschen der neuralgische Punkt. Sollten wir dort noch im Kampf, in Anführungsstrichen, um die Playoffs sein. Man wird da nicht raus sein, aber sollten wir bis dahin irgendwie nur noch ein Spiel gewinnen, dann kann ich mir vorstellen, dass die Bewertung des Front Office eine andere sein wird. Aber sollte man dann drin sein und man steht 3-2 oder 2-3 oder wie auch immer, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auf Quarterback noch mehr tun, als wir getan haben. Wir haben dann in den News eben bewusst nicht drüber gesprochen. Wir haben ja auf Quarterback schon was getan. Da kannst du gerne gleich was zu sagen. Ansonsten, der Saisonverlauf durch diese Verletzung von Tua ist maximal bitter. Wir dürfen sie jetzt noch nicht aufgeben, aber wir müssen natürlich so ehrlich zu uns sein. Die Ziele sind jetzt irgendwie erstmal andere, mittelfristig, kurzfristig. Und dann daraus müssen wir gucken, wie weit es die Verletzung uns treibt von Tua, in Anführungsstrichen. Das ist eine Situation, die wir nicht wollten, die auch nicht schön ist, die auch keinen Spaß macht, uns drüber zu sprechen und auch euch nicht zum Zuhören. Aber wir müssen damit umgehen und wir müssen in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen so Stück für Stück aufschlüsseln und aufklamüsern, welche Varianten es gibt und wie es halt weitergehen kann. Für die Seahawks erstmal ist klar, unser Quarterback heißt Skylar Thompson, da werden wir dann mit Dominik gleich später drüber sprechen. Und zu der Situation aus dem Bildspiel, ich finde, da kann man einfach nicht mehr zu sagen, weil wir einfach nichts wissen und alles andere ist für mich anmaßend und steht uns auch einfach überhaupt nicht zu.
Gut, also glaubst du denn, dass Tyler Huntley auf Dauer noch, gehen wir davon aus, Tua würde jetzt nach 8 Wochen zurückkommen, glaubst du, dass Tyler Huntley eine Chance hat, Skylar Thompson abzulösen?
Ja, jetzt haben wir schon...
ehemaliger Pro Bowl Quarterback, ne?
Ja, aber irgendwie ein anderer, völlig anderer Quarterback. Ne? Es ist spannend, ob Mike McDaniel damit eine Idee hat, denn er ist ja, galt ja immer so als der Parade-Backup für Lamar Jackson von den Ravens, der so auch dieses mehr dieses Running-Element mitbringt, was Tua so nicht hat. Es ist spannend zu sehen, ob Tyler Huntley vielleicht in dem Spiel nach dem Seahawks-Spiel, weil jetzt war die Woche dann doch zu kurz, ob er da einfach andere Ideen hat und vielleicht die Offensive eine ganz andere wird, die wir so noch nicht kennen, dass da Mike McDaniel eine zweite Schublade hat, die jetzt geöffnet wird, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das Spiel gegen die Seahawks jetzt offensiv ernüchternd wird, warum nicht probieren? Ich meine, mehr zu verlieren haben wir dann auch nicht, als auszuprobieren.
Gut, dann würde ich dir gern allerdings noch ein paar Fragen stellen zur langfristigen Perspektive. Ich weiß, du hast gesagt, du möchtest dich eigentlich nicht so gern dazu äußern, aber wir müssen ja nun mal alle Eventualitäten abklären.
Ja.
Gesetzt im Fall Tua, und es sieht im Moment nicht danach aus, ich glaube, Rappaport und auch Schefter haben beide berichtet, Tua denkt nicht an Rücktritt, aber Tua würde zurücktreten. Mhm. Hört man ja die tollsten Dinge. Ich habe dann immer gehört, Tua bekommt das komplette Geld garantiert. Mediziner würden sagen, er darf nicht mehr spielen, dann gäbe es eine Versicherung für die Miami Dolphins. Aber wenn Tua selbst zurücktritt, würde er auf 124 Millionen verzichten und so weiter.
Nee, auch nicht, oder?
Hä?
Auch nicht?
Nee, wenn Tua selbst zurücktritt, würde er das garantierte Geld nicht bekommen. Das habe ich jetzt gehört. Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Aber die zentrale Frage ist eigentlich, wie würdest du denn die langfristige Zukunft oder die mittelfristige, sagen wir mal so, die nächsten 3, 4 Jahre sehen, wenn Tua tatsächlich zurücktreten sollte?
Sollte Tua zurücktreten, dann ist natürlich jetzt der zentrale Punkt, was passiert mit den Garantien, mit dem Capspace. Ich war eigentlich relativ der Meinung, dass wenn Tua zurücktritt, hat er seinen Signing-Bonus plus seine Garantien eigentlich relativ sicher. Da würde man vielleicht ein paar Abstufungen machen, sowas wie Roster-Bonus, Workout-Bonus etc. Aber der Größteil wäre nach meinem Wissensstand für Tour garantiert. Es wäre was anderes, wenn ein Arzt sagen würde, er dürfte nicht mehr spielen. Aber da bin ich jetzt auch nicht sicher. Wir gehen erstmal davon aus, ein Großteil des Geldes ist weg. So. Das ist nun mal im amerikanischen Sportsystem so. Dann sind wir cap-technisch relativ gebunden in den nächsten Jahren. Das Problem ist, dass wir viele der Verträge, die wir jetzt haben, ähnlich sind. Wir haben alternde Stars in Anführungsstrichen, die jetzt in ihrer Prime sind, gerade Hill, Ramsey, Armstead. Das sind Spieler, die uns zwar jetzt was bringen, aber wenn wir jetzt in Anführungsstrichen mehr in diesem Fenster sind, hilft uns das nicht viel. Dann muss man fragen, wer gibt uns da noch was und wie viel wäre das? So schwer es mir fällt, wenn Tua sagt, er hört auf am Ende des Jahres oder während der Saison, dann würde ich versuchen, im nächsten Jahr mit ein, zwei Shots auf Quarterback versuchen, nochmal ein Jahr irgendwas zu probieren, weil ich glaube, viele Verträge sind einfach weder cut noch tradebar. Da haben wir uns jetzt selber in die Situation gebracht. Natürlich, man kann alles einreisen und hat am Ende 200 Millionen Dead Cap. Das geht schon, das bringt aber auch nichts. Dass man vielleicht versucht, mit einem Pick im Draft in Runde 2, 3 etwas zu holen, plus so eine Übergangslösung in Anführungsstrichen wie ein Sam Darnold, das ist unfassbar unsexy. Aber ich glaube, das ist die Situation, die wir uns vielleicht manövriert haben.
Bitte nicht Turnover, Sam. Bitte.
Ja, nein, nicht Sam Darnold, das glaube ich nicht. Aber vielleicht irgendwie in diese Kategorie Quarterback. Denn ich habe jetzt nicht alle Verträge offen, aber ich habe vorhin noch Over the Cap. Wir haben jetzt schon, wenn man mal den Rollover der Browns mit einberechnet, haben wir, glaube ich, den wenigsten Cap-Space im nächsten Jahr. Und das ist mit Tour. Das heißt, wenn er nicht da wäre, müsste man sogar noch ein Quarterback bezahlen. Und wie gesagt, viele Verträge sind weder cut noch wirklich tradebar. Jedenfalls nicht mit unter große Verluste. Das ist keine schöne Situation und deswegen hoffe ich, dass wir darüber nicht reden müssen. Ganz ehrlich. Ja. Denn die Situation ist einfach, in den nächsten zwei Jahren sind wir an Tour und an den Kader so gebunden, wie er ist. Und sollte das nicht passieren, dann wird es ja, unschön, mal wieder, leider.
Ja, ich sehe das so ähnlich. Wie soll ich das beschreiben? In meinen Augen fallen uns, wenn mit Tua, oder auch jetzt, wo Tua was passiert ist sogar, fallen uns die Verträge, die wir gemacht haben, allesamt auf die Füße. Meiner Meinung nach, und das zeigen auch die Fans der Saison, da wird, glaube ich, mittlerweile die langfristige Perspektive auch nichts mehr ändern. Meiner Meinung nach ist unser Titelfenster zu. Und wir haben es länger zugeschlagen durch die Vertragsverlängerungen. So, und das heißt, Tourverletzung hin oder her. Ja. Das heißt, egal ob 4, 6, 8 oder Wochen oder die ganze Saison oder sogar für immer, wen ich in diesem Zusammenhang auf den heißen Stuhl setze, ist und bleibt Chris Greer. Weil ich sage, die Vertragsstruktur und alles, was wir da gemacht haben, war auf ein nicht existentes Fenster ausgerichtet. Es war eine, natürlich wahrscheinlich mit Mike McDaniel abgesprochen, eine absolute gravierende Fehleinschätzung des Kaders. Und das zeigt sowohl die Tourverletzung, die Leistungen von Tour, als auch die Perspektive nach der Tourverletzung. Denn selbst wenn wir in Woche 8, ich sag jetzt mal, 4-4 stehen, glaube ich nicht, dass es Sinn macht und wir stellen dann fest nach Woche 8 oder was auch immer und wir stellen fest, okay, wir hätten rein rechnerisch noch eine Chance auf die Playoffs, macht es in meinen Augen keinen Sinn, jetzt noch zu investieren, um einen Jimmy Garoppolo zum Beispiel zu holen, der, ich weiß gar nicht, wo der Backup ist.
Bei den Rams.
Oder Ryan Tannehill aus dem Ruhestand zu holen oder was auch immer, weil ich tatsächlich glaube, dass insgesamt mit dieser O-Line diese Quarterbacks auch allesamt Schwierigkeiten haben werden. Wir haben bei Ryan Tannehill zum Beispiel jahrelang gesehen, dass er tatsächlich proportional sehr viel schlechter wird, wenn die O-Line vor ihm schlecht wird. Er hat eine der schlechtesten O-Lines der Liga dann, wenn er kommt. Was erwartet man von dem alten Mann? Da ist Handley dann schon eine gute Wahl, weil der immerhin mit den Beinen selbst was erledigen kann und er öffnet vielleicht eine neue Perspektive. Das Game muss für ihn vielleicht umgestellt werden und dann werden wir sehen. Aber perspektivisch ist Chris Greer derjenige, den ich da auf den heißen Stuhl setze.
Also ich finde, Chris Greer sollte bekannt sein, dürfte auf diesem Stuhl meiner Meinung nach gar nicht mehr sitzen, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde nochmal ganz kurz zu dem, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen Substanz reinbringen, weil nicht jeder hat die Zahlen im Kopf und dann steht das so ganz im hohlen Raum. Also wir gehen mal jetzt mal von diesem Worst Case aus, Tua ist nicht mehr unser Quarterback und wir wollen ein Rebuild einleiten. Jetzt hast du schon richtig gesagt, wir haben viele Verträge, die einfach schlecht in Anführungsstrichen gemacht sind für die jetzige Situation, für die dann jetzige in Anführungsstrichen. Cut lassen wir mal komplett weg, das Szenario von Cuts unserer Stars wäre ja Quatsch, da halte ich wenig von. Natürlich kann man immer einen Trade post-June machen, aber ein Post-June-Trade, das heißt nach dem Draft etc., passiert nicht, wenn man einen großen Rebuild einbauen will, denn dann ist der Draft ist vorbei, die Ressourcen wurden investiert, die Kaderplanung und die Free Agency, die ersten zwei Wellen sind durch. Das heißt, wir würden uns dafür mal wirklich nur angucken, was heißt ein Trade pre-June first, ja? Wenn wir mal die größten Cap-Numbers von uns durchgehen, dann wäre das Tyreek Hill mit 27 Millionen, der hätte bei einem Trade ein Dead Cap von 28 Millionen und wir würden 500.000 knapp nur sparen, 600.000. Das ist einfach, stand heute nicht realistisch. Bradley Chubb, ein Dead Money von 27 Millionen, wir würden knapp 2 sparen. Auch das ist nicht sonderlich realistisch. Taron Armstead, 18 Millionen Dead Cap, 3,5 sparen wir nur. Tour nehmen wir dann raus, dann wäre es weiter Jalen Ramsey. Da würde man mal zumindest gut 8 Millionen sparen, hätte aber immer noch 25 Millionen Dead Cap. Und das sind dann schon die größten Hausnummern, auch die größten Cap-Numbers in unserem Roster. Da sieht man, da ist nicht viel drin. Also da müsste schon jemand massiv bezahlen, dass die Dolphins sagen, ja, das macht für uns Sinn. Und von daher, ich glaube tatsächlich, wenn Tour nicht mehr spielen sollte, wird das eine nicht so schöne Übergangsphase. Aber da möchte ich jetzt noch gar nicht zu drauf eingehen, denn das sind Gott sei Dank noch ungelegte Eier.
Aber wirklich mal angenommen, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange Tour ausfallen wird, wollen wir auch nicht spekulieren, aber angenommen, wir entscheiden uns dafür, wir brauchen einen anderen Quarterback als Skylar Thompson und vielleicht auch einen anderen Quarterback als Tyler Huntley, um die Saison zu retten und so lange zu spielen, bis Tua zurückkommt, weil wir da eine Chance haben. Welchen Quarterback hättest du da im Sinne?
Ja, jetzt sind wir an einem spannenden Punkt. Dann müssen wir darüber sprechen, was will denn dann Mike McDaniel? Denn das wäre ja im Prinzip der erste Quarterback, den er in Anführungsstrichen aussuchen darf. Tua war da, das war der Quarterback, mit dem er auch, so wie man vernehmen könnte, sehr glücklich war. Jetzt ist die Frage, was will Mike McDaniel? Wenn man das Offensichtliche sieht, dann ist es eben genau das, was wir schon gesagt haben. Dann ist es irgendwie ein Jimmy G, dann ist es vielleicht ein Tannehill, so, wenn man die jüngere Variante nimmt, ist es, oh Gott, es tut mir weh, das zu sagen, aber ist es ein Mac Jones? Will man diese Art Quarterback oder will Mike McDaniel mal was anderes probieren? Und das wäre dann halt zum Beispiel ein Tyler Huntley. Ja, wenn wir beim Rumspinnen sind, wenn ihr Downset Talk gehört habt, was ist mit Bryce Young? Wenn die Panthers dafür auf einmal nur noch einen Drittrunden-Pick haben wollen Mitte der Saison, weil sie an einem Punkt sind, sagen, es geht nicht mehr. Warum denn nicht? Keine Ahnung, was mit Justin Fields ist, wenn ein Russell Wilson doch wieder übernimmt. Das sind alles so Quarterbacks, die halt völlig das Gegenteilige sind, was wir im Moment haben, wo wir auch Mike McDaniel mit in Verbindung bringen. Ob er das will und ob das funktioniert, das wissen wir nicht. Ich für mich, wenn ich GM wäre, aber mein Arsch hängt natürlich nicht dran, ich würde um Gottes Willen bitte nicht noch mehr Ressourcen in eine Saison stecken, die dann eventuell verloren ist. Also bitte nicht noch ein First, Second, Third, was auch immer, Pick aufgraben. Hol von mir aus einen Quarterback, der nichts in Anführungsstrichen kostet, außer das Capspace. Aber wie du schon sagtest, ich glaube nicht, dass wenn Tua wirklich die Saison gar nicht mehr spielt, dann ist diese Saison vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann um die Playoffs mitspielen, nicht in dieser AFC.
Ich werde jetzt ein paar Namen von Quarterbacks vorlesen, die nicht unter Vertrag stehen.
Ja.
Über Trade Quarterbacks will ich gar nicht erst nachlesen. Ja. Quarterbacks könnten so Leute sein wie Jameis Winston, Jimmy Garoppolo und so weiter. Aber die, die nicht unter Vertrag stehen, da hätten wir Ryan Tannehill. Da hatten wir gerade eben schon drüber gesprochen. Teddy Bridgewater.
Ist der nicht Trainer irgendwo im College?
Also das Letzte, was ich habe jetzt einfach nur die Liste der Free Agent
Quarterbacks. Ja, ich glaube, der ist Trainer, der spielt nicht mehr. Ich glaube, der trainiert auch seinen Sohn irgendwo.
Blaine Gabbert. Ich höre Begeisterung.
Ja.
Okay. Brian Hoyer.
Ja, super.
Matt Barkley. AJ McCarron. Trevor Siemian. Garrett Gilbert. Josh Johnson. Philippe Franks. Und das sind meiner Meinung nach alles die Quarterbacks, die nicht unter Vertrag
stehen. Wo ist Nathan Peterman?
Anscheinend hat er seinen Rücktritt irgendwann
verkündet. Ja, das ist ja eine Katastrophe.
Oder so lange nicht mehr gespielt, dass er hier halt nicht mehr drin steht.
Nein, da ist nichts dabei. Also außer jetzt Ryan Tannehill.
So. Und selbst Ryan Tannehill ist meine Meinung gerade eben, mit der O-Line macht es keinen Sinn.
Ja, würde ich schweren Herzen zustimmen.
Also, kurze Zusammenfassung, was ich jetzt sage, meine Meinung ist, egal was mit Tua ist, egal wann Tua wiederkommt, egal ob Tua wiederkommt, mit dem Spielermaterial, was wir haben, auch auf Quarterback, bringen wir jetzt die Saison zu Ende und danach müssen wir dementsprechend weitersehen. Eine andere Verpflichtung von irgendeinem Quarterback, wenn wir keine weiteren Ressourcen ausgeben wollen, macht keinen Sinn. Ganz einfach. Und alle anderen, die zum Beispiel verfügbar wären per Trade, will man entweder auch nicht oder sind nicht zu haben. Also wer zum Beispiel zu haben wäre, wäre vielleicht Russell Wilson, vielleicht, ist aber im Moment verletzt. Jameis Winston. Was sagst du dazu?
Jameis Winston. Glaube ich nicht, dass der verfügbar ist.
Glaube ich auch nicht. Ist jetzt bei Cleveland.
Ja.
Joe Flacco,
glaube ich auch nicht, dass er verfügbar ist.
Als Backup eines Verletzungs- oder eines Quarterbacks, der sich zumindest dem Risiko angeht, der spielt nämlich in Indianapolis. Joshua Dobbs hätten wir noch als Namen.
Nee.
Jacoby Brissett, den ich eigentlich immer ganz gerne gemocht habe.
Der ist auch nicht verfügbar.
Mason Rudolph spielt in Tennessee. Glaube ich auch nicht.
Wie Will Levis spielt, glaube ich das auch nicht, ne.
Wie wär's denn mit Tyrod Taylor bei den New York Jets? Carson Wentz spielt bei den Kansas City Chiefs. Den kriegt man doch für einen Drittrunden-Pick, oder?
Den kriegt man für einen Drittrunden-Pick, ja, genau, das stimmt.
So, aber man sieht, die Optionen sind begrenzt und deswegen ist meine Meinung zumindest stay put. Also bleib bei dem, was du hast. Mach jetzt keine wilden Dinge, wenn die Saison in Sand gesetzt ist, ist in Sand gesetzt. Unser Fenster ist in meinen Augen eh zu. So.
Ja, lass uns bitte nicht zu negativ sein. Ich verstehe den Vibe. Mir geht's
nicht. Nee, das Fenster wäre auch ohne die Tua-Verletzung zu gewesen. Deswegen sage ich von wegen, wir müssen irgendwann ein neues Fenster aufstoßen. Und das macht jetzt halt keinen Sinn. Dann zieht man es nur nach hinten, wenn das neue Fenster aufgestoßen wird. Natürlich kann man immer Glück haben. Ja, man kann jetzt einen undrafted Quarterback irgendwo herholen oder einen siebtrunden Quarterback namens Brock Purdy. Und plötzlich ist der im MVP-Rennen. Oder eine Sechsrunde. Aber wie wahrscheinlich ist das?
Wenig wahrscheinlich, ja. Ich finde, wir sollten hier wirklich darauf erstmal achten. Lass Tua gesund werden. Wann kommt er wieder? Und klar, du hast gesagt, auch mit Tua siehst du nicht dieses Fenster. Vor der Saison haben wir gesagt, wir wollen ein Playoff-Spiel gewinnen. Das ist jetzt irgendwie gerade schwierig zu verkaufen. Und auch irgendwie schwierig dran zu denken, aber ich möchte einfach nach 2 Spieltagen nicht den Kopf in den Sand stecken. Die Bye Week wird für uns vieles zeigen, glaube ich schon. Bis dahin heißt es irgendwie hinkommen, durchhalten und dann sehen wir weiter. Was mir ein bisschen Sorge macht, ich glaube, das hatte ich schon mal vor 2 Jahren in der Offseason gesagt. Ich glaube, offiziell war das nicht. Das war bei uns in der Gruppe damals, beziehungsweise über Twitter auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass Chris Greer eben jemand ist, der intern sehr viel Druck hat und er bereit ist, Ressourcen aus der Zukunft weiter zu investieren in ein Jetzt und dass dann doch eben Picks etc. wandern werden, was wir alle nicht wollen, weil eben, und da muss man dann leider auch so ehrlich sein, unser Kader ist in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie an dieses Fenster, was man jetzt sehen kann oder nicht, gebunden. Und es bringt uns nichts, wenn wir im nächsten Jahr mit diesem Kader in die Saison gehen und der Quarterback kommt aus der vierten Runde. Das bringt uns auch nicht viel. Das ist eine ganz vermaledeite Situation.
So, möchtest du denn sonst noch irgendetwas sagen zur letzten Woche, zum Spiel gegen die Bills oder zu der Tua-Situation?
Ich denke, Tua haben wir abgeschlossen. Das ist frustrierend genug. Zum Bills-Spiel, wir haben noch gar nicht groß über die Defense gesprochen. Natürlich stand alles im Schatten und auch da muss man ganz klar sagen, nach der Tua-Verletzung ist nichts mehr passiert defensiv. Da haben aber auch die Bills das Spielen dann eingestellt. Da waren dann Starter schon runter. Auch Josh Allen war runter. Vorher war das so ein bisschen wie in das Jacksonville-Spiel. Da waren Up and Downs dabei. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da so ein richtiger Flow drin ist. Die 31 Punkte sehen dann deutlich dramatischer aus, als es war. Wir müssen den Pick 6 abziehen. Wir müssen zweimal ein relativ kurzes Feld abziehen. Aber es war immer noch nicht das, was man sich erwarten konnte, sollte. Gerade gegen den Lauf, also James Cook. Ich habe ihn zu dem Pech in Fantasy, in Anführungsstrichen. Der hat ja ein Spiel gehabt. Puh, also das muss auf jeden Fall besser werden. Denn durch die Luft war das durchaus okay. Also da hat Josh Allen, man könnte jetzt sagen, nicht mehr gemacht, als er machen musste. Aber das war jetzt vom reinen Passing her nicht so, dass man sagt, da waren wir chancenlos, da haben wir gut mitgehalten. Den Lauf haben wir halt tatsächlich sehr wenig zum Stoppen gekriegt. Da hoffe ich jetzt, dass wir gegen die Seahawks mal so das in Anführungsstrichen wahre Gesicht endlich mal sehen. Denn Jacksonville hatten wir zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Einmal hui, einmal in Anführungsstrichen fui. Gegen die Bills war das jetzt ein Mischmasch und am Ende nicht mehr so richtig klar, deutlich zu erkennen, was das defensiv war, weil eben halt die Offense die Defensive so beeinflusst hat und jeder weiß, dass irgendwann auch die beste Defensive einfach mal den Kopf in den Sand steckt, wenn man merkt, das ist jetzt der dritte Turnover und wir sehen hier offensiv kein Land, dann gibt man sich irgendwie so auf. Darf nicht sein, aber passiert. Von daher würde ich gegen Seattle, bin ich sehr gespannt, wie das defensiv wird. Denn gerade da kommt ja ein Gegner mit einer O-Line, die auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Da sind wir so ein bisschen mit dem verbandelt. Die haben da auch ihre Probleme. Wir spielen gegen Connor Williams auf Center. Da bin ich gespannt, ob die Defense einen Turnaround schafft. Das ist für mich so ein Takeaway, wo ich sage, nach zwei Spieltagen weiß ich immer noch nicht so ganz, wo wir defensiv stehen. Da hätte ich mir gedacht, vielleicht sieht man doch schon mehr. Es war uns klar, dass es Zeit brauchen wird. Aber es ist so ein bisschen im Nebel, nebeltrapsend. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Ja.
Ja, dann haben wir die Sache, glaube ich, rund gemacht. Und ich würde sagen, wir holen jetzt unseren Gast dazu. Ja, und wie vorhin angekündigt, haben wir jetzt unseren Besuch da. Dominik, wenn ich das richtig mitbekomme, wir haben jetzt Dominik da, der ist eigentlich San Francisco 49ers-Fan, richtig?
Hört man immer gerne als Seahawks-Fan. Die kleinen Verwechslungen können mal passieren, glaube ich. Aber wir wissen im Endeffekt, welches das beste Team in der NFC West ist. Und dementsprechend kann ich sowas auch gern verzeihen.
Nein, du bist natürlich Seahawks-Fan. Ja, Dominik, wie bist du Seahawks-Fan geworden? Warum bist du Seahawks-Fan?
Ja, ich glaube, das ist so eine Frage. Da haben viele eine ähnliche Antwort. Bin ziemlich genau so lang schon beim Football, wie die Seahawks in Deutschland beliebt sind, kann man fast so sagen. Oder halt allgemein in Europa. Bin damals zum Football gekommen, als die Seahawks gerade den Super Bowl gewonnen haben, muss ich ehrlich zugeben. Aber mich hat das Team einfach so begeistert, dass ich immer dran geblieben bin. Seit der ersten Sekunde, seitdem ich Football spiele. Also ich habe selber jahrelang Football gespielt, jetzt am Ende gecoacht und ja, seit dem Moment eigentlich Seahawks-Fan, gerade wegen der Defense, obwohl ich selber immer Offense gespielt habe, gerade mit Cam Chancellor, Earl Thomas, die haben es mir besonders angetan, die beiden Spieler.
Darf ich und fragen, welche Position du gespielt hast?
Ich habe Running Back gespielt. Oh, Lynch war auch, muss ich sagen, mein Lieblings-Running Back dann damals automatisch, aber irgendwie so die Legion of Boom, das war es irgendwie, was es für mich ausgemacht hat damals.
So, gibt es denn irgendwas, wo findet man dich, wie Wie bist du mit den Seahawks in Deutschland verbandelt? Gibt es da irgendwas, an das man sich wenden kann, wenn man jetzt plötzlich doch Seahawks-Fan werden möchte?
Ja, genau. Ich bin jetzt seit relativ kurzer Zeit erst Teil der German Seahawkers, dem deutschen Fanclub der Seahawks. Lustigerweise bin ich, glaube ich, in der Redaktion dort der einzige Österreicher. Also vielleicht hat es der ein oder andere schon rausgehört. Ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus Österreich, aber ich glaube, das passt relativ gut zusammen und da ist man eh eng miteinander verwandt. Und genau, also ich bin bei den German Seahawkers momentan in der Redaktion, schreibe so den ein oder anderen Blogartikel, auch den ein oder anderen Preview-Review. Also passt eigentlich perfekt zu diesem Thema. Werde auch in Zukunft dann auch öfters mal hoffentlich in den Podcasts vorbeischauen. Und genau, da kann man auch das ein oder andere von mir nachlesen. Und mit den German Seahawkers, da kann man natürlich auch gerne in Kontakt treten, wenn man mehr über die Seahawks erfahren möchte, vielleicht Seahawks-Fan werden möchte oder schon längst ist. Genau.
Man kann also sagen, dass im Großen und Ganzen du als Experte der Seahawks gelten kannst. Dann nimm uns doch mal mit. Wie war denn so die Offseason bzw. die Preseason für Seattle?
Ich glaube, also das war wahrscheinlich, also ich glaube, man könnte sagen, immer Russell Wilson war seit diesem Super Bowl-Sieg, war Russell Wilsons Abgang wahrscheinlich die größte Sache bis zu dieser Season, wo wir dann im Endeffekt den kompletten Coaching-Staff erneuert haben. Ich glaube, das ist auch an keinem NFL-Fan vorübergegangen. Es war natürlich großes Diskussionsthema, Pete Carroll, so lange schon Head Coach von den Seahawks gewesen, auch so erfolgreich im Endeffekt Head Coach von den Seahawks gewesen. Auch wenn vielleicht noch dieser Super Bowl nachklingt, wo man immer sagt, okay, hätte man werfen laufen sollen, wie auch immer. Darum geht es jetzt Gott sei Dank nicht. Aber es war einfach, glaube ich, dieser Coaching-Wandel, der so ganz, ganz neue Akzente nach Seattle gebracht hat und im Endeffekt vor allem die Seahawks-Fans auch relativ euphorisch gestimmt hat. Also wir haben halt den Mike McDonald als neuen Head Coach da. Ja. Ich weiß nicht, wie das auf Dolphins-Seite angekommen ist. Ich weiß nicht, wie man da das aufgenommen hat, aber gerade in Seattle, also gerade für die Seahawks-Fans, gerade dass ich im deutschen Raum mitbekommen habe, war es halt schon so, dass man gesagt hat, okay, Mike McDonald, das ist irgendwie der Wunschkandidat, den möchte man auch haben. Und da haben sich viele Leute gefreut, dass das im Endeffekt auch wirklich geklappt hat und nicht irgendwie so eine B-Lösung wurde, wo man dann am Schluss schon Angst hatte, okay, muss man sich damit etwas anderem zufrieden geben.
Dann helfen wir mal ein bisschen. Mike McDonald, wo kam er her? Was hat er für einen Background? Weil nicht jeder verfolgt natürlich die NFL so intensiv.
Natürlich. Also Mike McDonald letztes Jahr mit den Baltimore Ravens, also bei den Baltimore Ravens war er Defensive Coordinator, da hat er ja wirklich tolle Leistungen gezeigt und im Endeffekt war vielen Leuten schon während der Season klar, okay, wenn McDonald bereit ist, dass er irgendwo hingeht und Head Coach wird, dann, wenn er selber bereit ist, er wird Angebote mehr als ein einziges bekommen und das ist auch im Endeffekt passiert. Er war einer der heißbegehrtesten Kandidaten für die eben offenen Head Coaching-Positionen und Mike McDonald galt halt eben als Defense-Koryphäe. Also man hat gemerkt, okay, seine Schemes, seine einzelnen Spielzüge, die sind in der NFL sehr erfolgreich, sehr effizient. Und da hat sich auch jedes andere Team erhofft, dass wenn man den ins Team hineinholt, dass es da einen Wandel geben kann, gerade von der defensiven Seite aus. Er kommt ja von Michigan. Michigan ist ja auch nicht gerade unbekannt in der Football-Welt und das College ist ja auch für gute Defense bekannt und viele Defense-Spieler aus Michigan sind auch in der NFL. Und mit den Harbors, also die sind ja auch sehr bekannt in der NFL, mit denen ist ja auch eng verbündelt und eng verwandt und hat da viel zusammengearbeitet. Und dementsprechend hatte er noch gar nicht so die lange Zeit als Defensive Coordinator in der NFL, aber eine sehr erfolgreiche. Und das hat ihn, glaube ich, zu einem der heißbegehrtesten Kandidaten gemacht.
Ja gut, das ist bei euch ja ein ziemlicher Wechsel. Bei euch ist ja eine Ära zu Ende gegangen, oder? Ist das
Ja.
nicht Wehmut oder...
Ja, also ich sehe es wirklich von zwei Seiten. Also ich bin im Endeffekt der Meinung, Pete Carroll ist für mich so, wenn ich an einen Coach denke, mein Lieblingscoach ist es Pete Carroll, irgendwie logischerweise, ja. Ich habe einfach seine Art extrem gemocht, wie er mit Spielern umgegangen ist. Das war gar nicht nur so das Schematische, weil gerade beim Head Coach, man muss ehrlich sein, es geht da nicht nur um das Schematische, man muss auch mit den Leuten können, man muss eine Kultur, eine Culture aufbauen können, die einfach funktioniert und das hat er geschafft. Aber irgendwann ist halt auch der Moment zu Ende. Also, er war dann im Endeffekt schon der älteste Head Coach in der NFL. Man hat gemerkt, das ist irgendwie überholt. Und ich glaube, es war für ihn auch der richtige Schritt. Auch wenn man jetzt nicht ganz sicher ist, wie freiwillig war denn das Ganze. Es hieß immer ein bisschen einvernehmlich, aber im Endeffekt war es vermutlich gar nicht so einvernehmlich. Im Endeffekt hat man ihm vermutlich gesagt, wir wollen schon, dass du gehst. Und ja, natürlich tut ein bisschen weh im Herzen, aber ich glaube, für ihn ist es auch das Beste. Also ich glaube, er hätte das so lange gemacht, wie es psychisch und physisch gegangen wäre. Und das wäre wahrscheinlich noch lange gewesen, weil der Mann war topfit. Aber im Endeffekt, ich glaube, für ihn war es auch das Richtige und für die Organisation auch. Auch wenn ich ihm sehr hinterher traue und ich bin bis heute riesen Pete Carroll-Fan.
Ja gut, das war schon irgendwo ein cooler Dude. Jetzt habt ihr im Draft in Runde 1 anstelle 16 Byron Murphy is a second, den Defensive Tackle von Texas, gedraftet. Was ist das? Ist das wirklich das, was ihr brauchtet? Bringt ihr euch vorwärts?
Ich glaube, das brauchen, wenn man jetzt oft in der Season sich überlegt, okay, was haben wir gebraucht, weiß ich nicht, ob Byron Murphy wirklich die Nummer 1 gewesen ist. Aber was ganz klar ist, ist, wir haben viel, viel zu selten in die Lions wirklich effektiv investiert und auch gut investiert. Wir haben oft Experimente gemacht. Bei Byron Murphy war man sich sicher, dieser Mann ist gut, also den finden viele Teams gut, der war im College gut, das war kein Überraschungspick, also wenn man so an die Pete Carroll-Zeit sich zurückerinnert, ich weiß nicht, wie sehr das Dolphins-Fans so bewusst ist, aber da waren fast die ersten Runden immer ein bisschen außergewöhnlich, ja, auch ein bekannter Jordan Brooks, der ja jetzt bei den Dolphins ist, der war ja auch nicht unbedingt in der ersten Runde gesetzt, den hat man damals in der ersten Runde gedraftet. Ja, bei Byron Murphy hat man mal vielleicht eine sicherere Bank gemacht, vor allem auf einer Position, die nie schaden kann, ja, und man braucht einfach den Pass Rush, den bringt er mit. Er ist, stand jetzt zwar nicht der absolute Starter von Sekunde 1 an und er muss sich da auch beweisen und er hat da mit Leonard Williams auch gute Leute vor sich oder neben sich, je nachdem. Aber es ist schon das, was das Team als Ganzes gebraucht hat. Dieser Pass Rush, diese einfach mal wirklich so einen Starspieler nicht nach hinten traden, sondern wirklich mal an Position bleiben und wen Gutes nehmen. Und, oder vermeintlich Gutes, wissen tut man es eh nicht. Klar, O-Line war vielleicht sowas, was ich mir persönlich mehr gewünscht hätte von der Position her, aber man braucht manchmal einfach diese einzelnen Playmaker und das kann er definitiv sein. Ob es wird, das wird die Zeit zeigen, aber er hat das Potenzial dazu, wirklich was zu verändern und wirklich einen Pass Rush zu bringen, der den Seahawks auch lange gefehlt hat.
So, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, wo du sagst, von wegen, ihr habt Jordan Brooks an uns verloren, war das auch der schlimmste Verlust, den ihr in der Offseason hattet oder sind andere Spieler deutlich schlimmer?
Also, schlimmste Verlust würde ich jetzt, also, jetzt, wenn man sich jetzt die Season momentan anschaut, würde ich behaupten, okay, wir hätten jede O-Line-Hilfe beispielsweise brauchen können, aber von der einzelnen Position her ist vermutlich schon Jordan Brooks so ein Spieler, wo man sagen kann, ja, der Mann, der war lange bei den Seahawks, also so lange wie in der NFL halt eben schon ist, er war gut, er war sehr solide und vor allem er hat ins Team auch gut reingepasst. Wir haben auch andere Abgänge, wo man sagen kann, okay, ein Quandre Diggs vielleicht, auf Safety, okay, der tut vielleicht auch weh, da hat man das aber vielleicht auch anders kompensieren können. Wenn man jetzt sich auf die Linebacker-Position anschaut, okay, da hat man mit den Dolphins ein bisschen einen Tausch gemacht, weil wir haben jetzt Jerome Baker im Gegenzug bekommen. Ist auch ganz interessant, ist eigentlich. Und Tyrell Dodson von den Bills, ja, das sind jetzt unsere zwei Starter, aber dahinter wird es relativ dünn. Wir haben zwar auf Linebacker gedraftet in der vierten Runde, aber dahinter wird es dünn. Also wenn man sich's anschaut, Jordan Brooks, das ist schon so einer, den könnte man brauchen, wenn er fit ist, ja. Also ich würde sagen, jetzt rein von der Personalie her für mich, wäre das sicherlich der eine Spieler, den ich gerne noch im Team behalten hätte, von denen, die
ich gegangen gesagt, sind. Ich hatte jetzt gedacht, du würdest Bobby Wagner nennen, weil er ist ja nun meine Seahawks-Ikone.
Ja, das definitiv, vor allem ich war froh, dass er überhaupt wieder zurückgekommen ist, er war ja dazwischen mal kurz nicht da. Ich glaube, bei Bobby Wagner ist der große Unterschied der, dass man bei Bobby Wagner sagen kann, er stand jetzt noch immer ein Top-Linebacker. Die Frage ist halt, wie lange noch? Und bei Jordan Brooks ist es eher dieses, okay, man draftet eine Person, vielleicht eine Spur zu früh, eine Spur früher, als der Rest es erwartet hätte. Und baut den auf und er spielt eigentlich sehr solide und hat sicherlich noch gute Jahre vor sich, solange das mit den Verletzungen gut klappt. Und das hoffe ich ihm weiterhin, dass er gesund bleibt, egal bei welchem Team er spielt. Ich glaube halt, bei Bobby Wagner hat man gemerkt, dass er schlechter und schlechter wird von Jahr zu Jahr. Wenn ich jetzt rein vom Herzen her spreche, ist Bobby Wagner nochmal eine andere Hausnummer. Aber Jordan Brooks, das ist so, den hat man irgendwie herangezogen fast schon im Team und das tut schon ein bisschen weh.
Wer ist denn dann eure Key Edition in der Free Agency gewesen?
Jetzt rein Free Agency, also jetzt außerhalb des Drafts betrachtet, ja. Oder? Also wo man sagen muss, es war ja ganz klar, dass jetzt, wo wir unsere Safeties, also wo Quandre Diggs gegangen ist und auch Jamal Adams, der jetzt am Schluss auch nicht mehr so gut war, war es klar, dass man halt Safeties braucht. Also Rashawn Jenkins ist definitiv da eine gute Edition gewesen, was man die ersten Spiele über schon sagen kann. Was dann auch interessant wird, ist die O-Line, da haben wir auch einiges verloren. Da haben wir ja auch einen alten Bekannten für die Dolphins mit Connor Williams, der auf Center ja relativ knapp vor der Season dazugestoßen ist. Den würde ich auch auf jeden Fall herausstreichen. Ich glaube allgemein, wenn man sich vielleicht die Offseason von den Seahawks anschaut, was ganz interessant ist, ich finde, nochmal, wenn ich es mir jetzt so aufgelistet habe, auch ich finde, man sieht nicht diese großen Verbesserungen oder Verschlechterungen auf einzelnen Positionen. Also mit der O-Line hat man so irgendwie ausgetauscht, man hat Damien Lewis verloren an die Panthers, hat sich dann halt stattdessen andere Interior O-Liner im Draft geholt oder in der Free Agency. Auf Wide Receiver hat man nicht wirklich ergänzt, nur LaVisca Chenault in Wahrheit. Linebacker wurde auch so ausgetauscht, das haben wir eigentlich eh gerade besprochen. Und sonst, wenn man sich's anschaut, auch bei Safety, es ist oftmals eher so ein Austauschen, vielleicht ein bisschen ergänzen. Ich finde jetzt nicht, dass es die riesen Editions gibt, aber ich würde halt Rashawn Jenkins schon herausstreichen, weil er auch gut gespielt hat bisher. Und ansonsten, ja, Connor Williams auf Center war ganz wichtig, das hat man auch gemerkt, weil man einfach da noch einen erfahrenen O-Liner gebraucht hat.
Jetzt seid ihr ja, man könnte sagen, perfekt gestartet. Ihr steht 2-0. Was ist euer Ziel für die Saison? Oder ich frage immer gerne, wie weit muss es gehen? Was muss in der Saison passieren? Verletzungspech mal ausgeklammert. Damit du sagst, die Saison war ein Erfolg.
Ich glaube, die Seahawks, die Fans, die erwarten prinzipiell eine Playoff-Teilnahme. Das ist auch das, was ich persönlich sagen würde. Also eine Playoff-Teilnahme ist so das Minimum, was man sich irgendwie erwartet, weil daran ist man irgendwie knapp gescheitert. Letzte Season sehr unglücklich. Also es war schon sehr knapp. Jetzt denkt man sich, man macht den Coaching-Staff neu, man gibt neuen Leuten die Chance. Ich finde, da muss die Playoff-Teilnahme schon drin sein. Wie weit es jetzt in den Playoffs gehen muss, ich glaube, das ist in erster Linie gar nicht so relevant, rein um die Erwartungshaltung jetzt mal so auf die Art zu befriedigen von den Fans. Ich persönlich denke mir, es ist einiges drin mit dem Team. Playoff-Teilnahme würde ich mir schon wünschen, beziehungsweise erwarten. Und eine Runde in den Playoffs überleben, ich glaube, das ist auch drin. Dahinter muss man dann sagen, es ist ein neuer Coaching-Staff, der ist auch der OC, Ryan Grubb ist neu. Wir haben auf allen möglichen Positionen neue Leute in der Organisation, kaum ein Coach ist dabei geblieben. Da braucht man auch seine Zeit und da wird es auch Spiele geben, bei denen man lernen wird, schmerzhafterweise vermutlich. Aber overall, Playoff-Teilnahme muss drin sein. Und auch wenn man sich den Preview von der German Seahawkers Redaktion ansieht, ganz interessant, da waren eigentlich alle durchweg sehr positiv. Und ich glaube, dass sogar alle auf einen Winning-Record getippt haben. Jetzt aus realistischer Perspektive, nicht aus dem, was man sich wünscht heraus.
Ja, jetzt sind wir ja auch schon, nachdem wir die Offseason besprochen haben, euren Saisonstart besprochen haben, jetzt sind wir ja auch schon fast schon bei unserem Spiel. Aber bevor wir darauf eingehen, übergebe ich mal das Wort an Tilo. Tilo, hast du Fragen an Dominik als Seahawks-Experten?
Ich würde mal anknüpfen wollen, wo wir gerade waren. Die Ex-Dolphins-Spieler Baker und vor allen Dingen Connor Williams. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deren kurze Seahawks-Saison. Wie machen sie sich? Welcher Impact haben sie? Und sind sie beide unangefochtene Starter?
Also bei Jerome Baker, um vielleicht gleich mal anzufangen, also das war wirklich ein sehr, sehr gutes erstes Spiel von ihm. Also das war, da waren wir auch wirklich alle sehr erleichtert unter Seahawks-Fans, weil es auch irgendwie so, mit diesen Off-Season-Verletzungen weiß man ja nie, wie groß sind die wirklich. Also vielleicht nochmal für alle, Jerome Baker hat auch die Off-Season halt mit Verletzungen gekämpft und es war nicht ganz klar, wann er spielen kann. Er hat, glaube ich, in der Preseason gar keinen einzigen Snap gespielt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich habe ihn jetzt nicht auf dem Feld gesehen in der Preseason. Er war halt doch angeschlagen und da war halt die Frage, kann er überhaupt spielen? Auch gerade, weil man eben wusste, er wird starten, weil unsere Linebacker-Unit eher dünn ist. Also Jerome Baker ist ein unangefochtener Starter, in seinem ersten Spiel auch sehr stark gewesen. Aber jetzt im nächsten Spiel kamen gleich wieder die Verletzungen letzte Woche. Und da merkt man, das ist eigentlich das Hauptproblem gerade von ihm. Also wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine Key Edition und wirklich spielt wirklich sehr gut. Und man sieht ihn auch wirklich am Platz. Man spürt ihn, man merkt ihn. Er passt auch gut rein in die Defense von Mike Macdonald. Aber es sind halt die Verletzungen, die da so ein bisschen hineinfunken, würde ich sagen. Also er ist wichtig und umso belastender ist es, wenn er dann eben nicht spielt. Und bei Connor Williams ist es so, die O-Line hat vor der Season schon als eher sehr wackelig, also sie war schon als eher wackelig bekannt. Man war eher überrascht in Seahawks-Kreisen, dass sehr wenig Editions kamen, vor allem sehr wenig große Editions, keine großen Namen in Wahrheit, wenn man es sich anschaut. So Laken Tomlinson, George Fant, das sind vielleicht irgendwie Veteranen, die man kennt, aber das sind jetzt keine Superstars auf der Position. Und man hat auch das Gefühl gehabt über die Preseason hinweg, okay, der Coaching-Staff merkt doch, dass die O-Line Probleme hat und auf Center war nicht ganz klar, wer starten wird. Und dann kurz vor der Season noch Connor Williams zu holen, da hat man gemerkt, das hat man gebraucht, das haben auch die Coaches gesehen. Ich fand jetzt seine ersten Spiele nicht so überragend, muss ich aber ehrlich sagen. Also während ich Baker wirklich, wirklich gut fand, fand ich, war Connor Williams in manchen Situationen jetzt nicht dieser Star-Center, als den man ihn vielleicht mal kannte oder vielleicht der vielleicht früher mal war. Das kann auch sein, dass er hineinfinden muss. Man muss sagen, die übrigen Interior-O-Liner machen es ihm auch nicht gerade leicht, weil die spielen wirklich eher unterdurchschnittlichen Football im Moment. Bei Connor Williams ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Aber ich sehe auch von ihm gute Plays und ich glaube auch, dass er wirklich besser werden kann mit Erfahrung. Und der ist wirklich kurz erst in dem Team drin.
Ja, ich glaube, aus Dolphins Sicht ist das eine ganz spannende Entwicklung. Ich kann mich noch gut an die Zeit im April, im Mai erinnern, als wir hier saßen und über Connor Williams gesprochen haben. Da war es wahrscheinlicher, dass er nie wieder einen Snap spielt und die Verletzung so gravierend ist, dass seine Karriere wirklich in Gefahr ist. Und jetzt ist er halt doch in Week One wieder Starter. Und da sollte man ihm, glaube ich, auf jeden Fall die Zeit geben, dass er ein guter Center ist, mit Absehen von den kleinen Snap-Problemen, die da so bei uns immer Thema waren. War das ein sehr solider Spieler, wo ich ganz klar sage, da bin ich durchaus ein bisschen traurig und blicke mit Wehmut zurück, dass der nicht mehr bei uns ist, denn den könnten wir wunderbar gebrauchen. Das ist so auf jeden Fall ein Verlust, den ich nachtrauere, aber es ist schön zu sehen, dass er bei euch vielleicht dann die O-Line in Zukunft wieder stabilisieren könnt. Wenn wir da mal jetzt weiterbleiben. Du hast gesagt schon, O-Line war eine große Baustelle. Da sitzt man vielleicht in einem Boot. Was würdest du denn auch mit Hinblick jetzt schon auf die Preview sagen? Wo sind eure Baustellen aktuell am größten im Team?
Es ist, können wir gleich bei der O-Line bleiben. Es ist im Endeffekt die O-Line. Es ist die O-Line. Wenn man sich den Kader auch so auf dem, es ist ja die Sache, wenn man sich auf dem Papier den Kader ansieht, merkt man es vielleicht schon ein bisschen. Und wenn man sich es dann am Spielfeld ansieht, wird es noch offensichtlicher. Also ich finde das immer so ganz, das ist ein kleiner Exkurs, vielleicht, ich finde das immer ganz interessant, wenn ich mir Seahawks Football anschaue, natürlich sehe ich das mit einem anderen Blickwinkel und ich denke mir, oh Gott, wie bricht die Box da zusammen und wo muss Geno Smith hinlaufen und was passiert hier? Und dann schaue ich einen Tag später oder zwei Tage später mit der Eagles Falcons an und denke mir, was macht denn diese Eagles O-Line? Das kann nicht dieselbe Position sein, das kann nicht derselbe Sport sein. Also das sind halt Welten teilweise Unterschied, habe ich das Gefühl. Und gerade die Interior O-Line ist doch sehr am Schwächeln.
Das heißt tatsächlich, wir sitzen in einem Boot, denn da können wir ja dann gleich, wenn wir in die Preview gehen, ohne Punkt und Komma rübergehen. Das ist auch unser großes Problem. Was mich noch interessieren würde, ist tatsächlich, wie sich eure offensive Spielidee jetzt unter dem neuen Playcalling auch verändert hat. Ihr habt ein sehr gutes Receiver-Duo, beziehungsweise eigentlich sogar ein Trio, mit Jace Ender als Rookie, der jetzt so irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen für mich zumindest seinen Breakout so langsam hatte. Letztes Jahr als First-Rounder ist er so ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. Jetzt taucht er auf einmal auf. Das merkt man vor allen Dingen immer dann, wenn er auf einmal in Fantasy vom Waiver gepickt wird. Dann weiß man dann so, aha, irgendwas passiert hier. Da habt ihr für mich ein sehr potentes Receiver-Trio und dann halt auch auf Running Back mit Kenneth Walker und Zach Charbonnet auf jeden Fall beachtliche Waffen. Was spielt ihr denn da für ein System? Was ist eure Grundformation und was können wir uns erwarten auch von der Seahawks Offense?
Es ist ja interessant, wenn man sich die Seahawks Offense vielleicht mal anschaut, woher kommt denn die Seahawks Offense überhaupt oder woher kommt Ryan Grubb und der OC von den Seahawks eben. Der war ja davor bei Washington, bei den Washington Huskies im College und hat ja, werden wahrscheinlich viele meinen, die beste Offense letztes Jahr im College Football gehabt. Ja, es gibt sicherlich auch Leute, die andere Ansichten haben, aber doch ein großer Teil wird da einfach die Washington Huskies ganz weit vorne gesehen haben. Und es ist nicht die gleiche Offense, das finde ich interessant. Also es ist sicherlich nicht die Michael Penix Offense, wo der Ball jedes Play gefühlt über 30 Yards geworfen wird. Das ist es nicht. Also man merkt, Ryan Grubb hat sich auf die NFL eingestellt, also in der Regel mit drei Receiver-Set, ein Titan, das bleibt, ja. Also in diesem 11 Personal, das ist doch noch ähnlich wie bei ihm bei Washington. Was ich interessant fand, ist, er hat gerade in der Preseason sehr viel mit Motions gearbeitet, die man so von den Seahawks nicht kannte. Die Seahawks waren immer ein bisschen ein, sag mal, konservativeres Team. Da wurde viel mit Motions gearbeitet, viel Running Backs auch raus auf Wideout gestellt, solche Geschichten. Das habe ich aber in der Season ein bisschen vermisst. Das ist in der Season nicht mehr ganz so viel vorgekommen wie in der Offseason bzw. Preseason. Vielleicht sieht man es gegen die Dolphins wieder mehr. Was ich das Bemerkenswerte bisher finde, ist, ich habe das Gefühl, Ryan Grubb schafft es, die Leute wirklich in den Fokus zu stellen, die es auch verdienen. Du hast gerade JSN angesprochen. Das war jemand, den hat man letztes Jahr nicht wirklich in den Vordergrund stellen können. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Ich habe immer das Gefühl gehabt, es liegt nicht so sehr an ihm. Also er ist, glaube ich, kein viel besserer Spieler, als es letztes Jahr war. Ich glaube, er wird nur in eine bessere Rolle gesteckt und man schafft es mehr, wirklich den Ball an ihn zu bringen. Beim Run-Game, das Run-Game wirkt eine Spur kreativer und auch die Entscheidungen allgemein wirken kreativer. Seahawks Football letztes Jahr war ganz oft, wir probieren erstmal einen Run oder einen Screen Pass, schauen wir mal, was passiert, dann probieren wir einen Pass und wenn das nicht klappt, dann versuchen wir nochmal einen Screen oder so. Das war immer sehr unkreativ und sehr, sehr vorhersehbar, das ist es jetzt nicht mehr so sehr. Ich glaube, die Offense muss aber ihre Identität trotzdem noch ein bisschen finden. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass der OC halt einfach davor nicht NFL-Football gecoacht hat und nicht NFL-Football konzipiert hat. Und das merkt man auch noch ein bisschen, dass da einfach noch adaptiert wird, aber ich finde es gut bisher. Er hat das erste Spiel, würde ich sagen, hat noch ein bisschen holpriger gewirkt als das zweite rein vom Play-Calling her. Aber es ist genau dieses Ding, man versucht eben die drei Receiver, die man hat, die wirklich gut sind, mit JSN, Metcalf und Lockett, in den Vordergrund zu stellen, auch die Running Backs viel zu nutzen. Wir arbeiten auch vermehrt jetzt mit Tight Ends, die zum Beispiel dann Fullback ein bisschen spielen. Das variiert natürlich auch hier vom Gegner, aber genau.
Welche Rolle spielt denn Geno Smith in diesem neuen System? Also man hat ja immer so ein bisschen, wenn man auf die NFL guckt und auf die Quarterback-Diskussion, hat man ja immer diese Tiers, diese Paradigmen. Es gibt die Quarterbacks, die selbst kreieren, die eine Offense tragen. Dann gibt es die Quarterbacks, wo auch Tour gerne mal hingeschrieben wird, die von dem Trainer, von dem offensiven System profitieren und dann nur gut umsetzen. Dann gibt es die Quarterbacks, die irgendwo dazwischen sind oder sogenannte Bridge Quarterbacks. Geno Smith hat jetzt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, jetzt nicht den teuren Vertrag, in Anführungsstrichen, für einen Quarterback. Es sind immer noch über 30 Millionen, glaube ich, aber das ist für Quarterback heutzutage ja fast gar nichts mehr. Welche Rolle spielt denn Geno Smith? Ist er für euch jetzt der Quarterback, mit dem man in die nächsten Jahre gehen will? Denn wenn du schon sagst, man will dieses Jahr Playoffs erreichen, dann will man das im nächsten Jahr auch. Dann ist man von einem hohen Pick wahrscheinlich in den nächsten Jahren weit entfernt und hat dahinter nur einen Sam Howell sitzen, der dann irgendwie doch diese Ganzlänger-Mentalität zum Beispiel zumindest in Washington war. Also was ist Geno Smith? Ist er ein Verwalter für euch? Ist er angekommen oder ist er doch ein Quarterback nach dem Jets-Abgang, der für euch die Offensive trägt und für euch wirklich ein Keystone in der Offense ist?
Ich glaube, fast Geno Smith hat sich aus dieser Verwalterrolle heraus irgendwie emanzipiert, so würde ich es vielleicht beschreiben. Mhm. Er ist aus dieser Verwalterrolle herausgewachsen, weil wenn man sich die ganze Historie von Geno Smith anschaut, ist ja ganz interessant. Er ist zu den Seahawks gekommen, von den Jets, wo man diese riesigen Erwartungen hatte, die er nie erfüllen konnte. Ist dann bei den Seahawks angekommen, war dann der Backup von Russell Wilson und alle haben sich gefragt, okay, ja, was machen die Seahawks mit dem? Ist das wird, Wilson soll wahrscheinlich noch gefühlt Jahrzehnte hier spielen und ja, wenn sich Wilson einmal verletzen sollte oder was ist, dann kann Geno Smith spielen. Und das Interessante ist, als Geno Smith da mal gespielt hat, als Wilson verletzt war, hat man schon gemerkt, okay, der kann das. Also der kann verwalten. Und hat sich gedacht, solider Backup, langsam versteht man's, gute Locker-Room-Mentality vermutlich. Damals war es dann trotzdem überraschend, dass Geno Smith der Starter werden sollte. Und jetzt verstehe ich viel mehr, was der damalige Coaching-Staff von ihm gesehen hat. Weil er kann das gut, das Verwalten, aber er kann auch aus dem Ganzen heraus emanzipieren. Es ist niemand trotzdem, trotzdem du gewinnst. Es ist jemand, wegen dem du gewinnen kannst, nicht immer. Ich finde es immer ein bisschen gemein zu sagen, dass Leute, also das ist jetzt auch nicht gegenüber dir gemeint, sondern allgemein die Leute, die das sagen, Leute verwalten nur. Ich finde das immer ganz schwierig, weil es halt auch ein Können in gewisser Art und Weise ist. Also das ist ja so eine Frage, die man sich ja bei manchen Quarterbacks aus dem College stellt, wo man sich dann fragt, okay, kann der überhaupt in einem System spielen oder kann der nur scramblen, ja? Also gerade Geno Smith hat diese Eigenschaft definitiv, dass er verwalten kann, aber auch, dass er mal was zaubern kann, wie zum Beispiel im ersten Spiel, wo er dann einfach mal zack, Beine in die Hand und losläuft, was man von ihm vielleicht gar nicht erwarten würde. Und wo er dann einfach wirklich den einen oder anderen noch aussteigen lässt. Er hat Improvisationsfähigkeiten. Ich glaube, er weiß einfach ganz genau, was sein Platz ist. Er weiß, was seine Rolle ist. Er kann die ausführen. Er kann das exekutieren. Aber er muss nichts erzwingen. Und mir ist das teilweise lieber, er erzwingt nichts und wirft keine Picks, spielt soliden Football und ab und zu, wo es dann sein muss, zaubert er mal, als umgekehrt. Und man muss auch sagen, er ist nicht stark, was so Game-Winning-Drives angeht. Also wenn er den Ball in die Hand bekommt, am Schluss vom Spiel, und es fehlen vielleicht noch 3 Punkte, es fehlen vielleicht 7 Punkte, mache ich mir mit Geno Smith nicht so viele Sorgen.
Also würdest du durchaus sagen, dass Geno Smith die Antwort für eure Quarterback-Play in den nächsten Jahren ist?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ziemliche spaltende Frage in der Seahawks-Community. Ich persönlich würde sagen, man kann auf Geno Smith so lange so aufbauen, solange er so gut ist wie jetzt. Kann sich im Hintergrund überlegen, ob man jemand anderen aufbaut. Ich persönlich würde es dann doch für etwas falsch finden, zu sagen, man tradet zum Beispiel Haus und Hof weg, wenn die Situation nämlich keinen Draftpick hergibt, der gut genug ist, nur um einen Quarterback zu draften, weil dann kommen wir wieder in eine ähnliche Situation, wo wir sagen, eigentlich brauchen wir das Kapital an der O-Line, eigentlich brauchen wir das Kapital auch an anderen Positionen in der Defense, nur damit wir dann vielleicht eine, so sollte es hoffentlich nicht sein, aber eine ähnliche Situation wie in Carolina konstruieren, wo man dann vielleicht den Star-Quarterback, den Wunsch-Quarterback hat, aber die Waffen herum vielleicht nicht. Also wenn man sich auch ansieht, wie schlecht eigentlich die O-Line teilweise in der Passverteidigung ist, da macht das Geno Smith schon ganz gut. Und da weiß ich auch gar nicht, ob ich da einen Rookie-Quarterback gern drin hätte momentan. Also für mich persönlich, um die Frage vielleicht zu beantworten und nicht nur zu erklären, ich persönlich würde Geno Smith schon so lange auf diesem Niveau gerne weiterhalten und finde ihn auch eine sehr, vom Caps bisher sehr akzeptable Lösung. Ich weiß nicht, ob ich einen Quarterback für über 50 Millionen möchte, der ähnlich gut spielt.
Ja, das ist schön, dass du das so beantwortest. Ich finde es mal spannend, so gefühlt, nach meinem Gefühl schreit nämlich irgendwie die Hälfte der NFL-Bubble, die keinen Patrick Mahomes haben. Wir brauchen den nächsten Patrick Mahomes, den findet man halt nur nicht und was macht man eben dann? Und genau das, was du gesagt hast, Geno Smith hat einen sehr teamfreundlichen Vertrag und ist so ein Quarterback, der irgendwo, wie gesagt, ich bin kein Freund von Tiers, aber von wenn man da irgendwo so einordnet, irgendwas um 10 bis 15 ist, so in dem Dreh würde ich das jetzt im Bauch raus sagen. Und dafür hat er bisher, was ich so gesehen habe, die Erwartung durchaus erfüllt. Und es ist spannend, wie jetzt der neue Weg unter eurem Coaching-Staff weitergeht. Da würde ich dann auch, wenn es für mich in Ordnung ist, mal langsam jetzt tatsächlich zu unserem Spiel übergehen.
Genau, das wäre jetzt nämlich so meine Frage gewesen. Wie sieht's denn aus, Thilo? Wie würdest du offensiv und defensiv gegen Seattle spielen? Jetzt gerade mit der Situation, mit unserem Quarterback, mit unserem Ersatz-Quarterback. Was würdest du tun?
Lass uns die Frage mal zurückstellen, ganz kurz, Micho. Lass uns erstmal von Dominik bitte mal hören, weil wir haben die besondere Situation, ich glaube, das hatten wir im Dolphins Drive noch nie, dass der Injury Report des Gastteams, beziehungsweise in Anführungsstrichen Gastteams, länger ist als unserer. das hatten wir tatsächlich, also ich kann mich nicht dran erinnern und deswegen würde mich erstmal interessieren von diesen vielen Namen und da sind ja durchaus Bekannte dabei mit einem Kenneth Walker, mit Laken Tomlinson, mit Jerome Baker, mit Boye Mafe, mit Leonard Williams, mit DJ DK Metcalf und. Wer spielt denn da und wer spielt wahrscheinlich nicht? Weil das ist ja schon bei so einer langen Liste, wenn man auch einen Devin Witherspoon da noch drauf sieht, das ist ja durchaus grundlegend. Das ist ja fast länger als unsere jemals war.
Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig beantworten kann, weil ich ja leider nicht im Seahawks... Ja,
wir gucken ein bisschen in die Glaskugel.
Natürlich. Aber so, also ich persönlich gehe davon aus, dass Kenneth Walker spielen wird. Allein schon deswegen, weil er momentan noch als questionable und nicht als doubtful wie letzte Woche gelistet ist, was mich persönlich ein bisschen euphorischer stimmt. Weil ich mir auch denke, man hat letzte Woche gesehen, man braucht ihn auch. Also Charbonnet ist gut, aber er ist nicht Walker. Das ist ein Riesen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Man wird nicht auf Teufel komm raus ihn auf jeden Fall spielen lassen. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Wo ich persönlich ein bisschen Angst habe, ist die Geschichte Jerome Baker. Weil er eben letzte Woche nicht gespielt hat und da habe ich persönlich ein bisschen die größte Angst, dass er tatsächlich nicht spielen könnte. Auch Boye Mafe ist so die Frage, wie du spielst, der hat ja auch immer wieder mal so kleinere Wehwehchen. Bei Witherspoon gehe ich dann schon davon aus, dass er spielen wird. Da wäre mir jetzt auch nichts Gröberes untergekommen. George Fant wiederum, unser Right Tackle, der hat letzte Woche auch nicht gespielt. Da bin ich leider auch eher pessimistisch, weil der ist in Woche 1 vom Feld gegangen, also während des Spiels hat er sich verletzt, ist vom Feld gegangen. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wird das überhaupt was in den nächsten Wochen werden? Bei Metcalf gehe ich auch mal davon aus, dass er spielen wird. Und auch Lockett ist auch so eine Geschichte, dieser Mensch, der ist gefühlt unkaputtbar irgendwie. Der spielt auch smarten Football, der geht out of bounds, wenn es sein muss. Ich denke schon, dass er beißen wird, aber George Fant, der wird wehtun und wahrscheinlich auch Jerome Baker könnte wehtun.
Also, in Anführungsstrichen Glück im Unglück, würdest du sagen. Leonard Williams würde mich noch interessieren. Der steht, glaube ich, mit Knie noch drauf. Wie sieht es da aus?
Ja, Leonard Williams hat eigentlich letzte Woche dann doch relativ fit gewirkt. Da war ich persönlich eher überraschend. Könnte ich mir vorstellen, dass er schon eher spielt, ist meine Einschätzung. Ben Woso, weil ich den vergessen habe, Uchenna Nwosu bei unserem Outside Linebacker, bei unserem Pass Rusher, bei dem gehe ich allein schon deswegen nicht davon aus, weil er die ersten zwei Wochen nicht gespielt hat. Da bin ich eher überrascht, dass er nicht auf Injured Reserve steht. Dass er eigentlich vielleicht sogar noch spielen könnte innerhalb der nächsten Wochen. Da bin ich persönlich überrascht. Waren auch viele Leute in der Community überrascht, dass der überhaupt eine Chance hat, in den ersten Wochen zu spielen.
Ja, das ist ja dann so ein bisschen wie bei uns, viel Kaffeesatzleserei noch. Wir können zu unserem Injury Report danach dann gleich mal übergehen. Da haben wir ja auch ein paar bekannte Namen drauf. Und um jetzt zu Michos Frage zu kommen. Ja, wie würde ich spielen? Wir hatten die Tour-Diskussion schon. Offensiv wird das kein Feuerwerk von uns werden. Die O-Line wird jetzt nicht besser werden, um gleich da beim Elefant im Raum zu bleiben, beziehungsweise bei den beiden, Terron Armstead, wenn er wirklich nicht spielen kann, was wir nicht hoffen, weil wenn Terron Armstead auf dem Injury Report steht, heißt das eigentlich nichts. Man muss sich wundern, wenn er nicht drauf steht. Das wissen wir nicht, ob er spielt. Wenn er nicht spielt, dann sehe ich große, große Gefahr, dass unsere O-Line, unsere Pocket noch mehr kollabiert. Das war am Ende des Bildspiels schon dramatisch zu sehen. Aber das, wie gesagt, das müssen wir ausklammern. Ich erwarte tatsächlich viel, viel Run-Game, viel, viel Devin A-Chain, viel Laufen. Outside-Zone-Run war bisher überraschenderweise noch kein Faktor in den ersten beiden Spielen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Gameplan jetzt von Mike McDaniel anderer ist als in den ersten beiden Spielen. Und ich kann mir vorstellen, es wird sehr viel Run sein, sehr viel outside the box und dann versuchen einzelne Big Plays, Tyreek Hill, Jane Waddle reinzukriegen. Wir haben jetzt durch Receiver natürlich noch mehr Fragezeichen, was dahinter ist, hinter den beiden. Ich erwarte eine größere Rolle tatsächlich deswegen von Jonu Smith und Darren Smyth, dass wir mit zwei Tight End Sets rausgehen, auch einfach um die O-Line zu unterstützen, sei es im Blocking oder im Quick Game Passing. Und dass wir wahrscheinlich lange ermüdende Drives in der Offensive haben werden und versuchen einfach dann die auch angeschlagene Seahawks-Defense müde zu spielen. Das ist so das, was ich offensiv erwarte. Und wenn wir dann den Spieß umdrehen, Dominik hat schon gesagt, wir sitzen im gleichen Boot, auch die O-Line der Seahawks ist irgendwie die Achillesferse, dann muss jetzt von unserem Pass-Rush nach einem enttäuschenden Bildspiel, gerade von einem Jalen Phillips, einfach mehr kommen. Es muss Druck, Druck, Druck sein. Und dann hoffen, dass ein Jalen Ramsey langsam wieder zur Form zurückfindet, der dann, ich weiß nicht, wen er nimmt, vielleicht ist es sogar ein JSN, und dass wir dann durch eine gute Coverage die Seahawks nicht zu dem treiben, was wir leider dann beim Bills manchmal gesehen haben, die einzelnen Big Plays, dass wir die denn wegnehmen und über den Pass Rush einfach die Line gewinnen. Ich denke, das ist auf beiden Seiten gleich, das wird für die Seahawks andersrum genauso gelten. Das wird, glaube ich, wer offensives Spektakel erwartet mit viel Passing Game, ich glaube, das wird's nicht werden. Also allein, weil wir jetzt nach dieser in Anführungszeichen Chaoswoche doch limitiert sind, und ich kann mir vorstellen, es wird Run Game, Run Game, Run Game.
Aber ich hätte vielleicht gleich noch eine Frage an dich, weil ich das immer ganz interessant finde, dass das ganze Dolphins Offense Konzept ist das. Würdest du sagen oder würdet ihr sagen, ist das vielleicht ein bisschen ein Problem, dass man sein Run Game doch auf solche Speedster aufbaut? Wenn dann eben mal das Passing-Game wegfällt, wenn man das Field nicht so stretchen kann, ist das vielleicht ein Problem? Ist man da vielleicht ein bisschen zu eindimensional? Weil wenn ich mir die Dolphins Running Backs anschaue, sind das alles echt coole Running Backs, also auch wirklich vom Spielstil her, die ich gerne auch selber im Team hätte. Aber ich frage mich dann, ist dann ein Mostert, ist dann ein A-Chain, ist dann ein Chain Wright, sind die nicht alle ein bisschen ähnlich und gerade sehr eindimensional? Also wie schätzt ihr das ein aus eurer Perspektive?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was wir ganz oft schon im Drive hier besprochen haben, und das sieht auch die Dolphins-Bubble natürlich ähnlich. Mike McDaniel hat im letzten Jahr einen Plan A entwickelt, und wenn der funktioniert hat, dann konnten wir über Teams rüberwalzen. Ja, dann konnte man Teams wirklich outscoren. Hat dieser Plan nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann wurde es sehr schnell sehr holprig. Und da hat natürlich das, was du angesprochen hast, spielte eine Rolle. Ne? Wir sind sehr auf Speed aus. Und wenn man uns diesen Speed wegnimmt, warum auch immer, dann war es oft in Vergangenheit ein bisschen holperig, sehr holperig. Und was wir jetzt in diesem Jahr sehen, in den bisherigen Spielen ist, dass auch dieses normale, in Anführungszeichen normale Run-Game nicht funktioniert, weil das Blocking einfach nicht da ist. Devin Achane ist da so ein bisschen auf verlorenen Posten, der spielt wieder überragend, das muss man ganz klar sagen. Aber man muss schon sagen, offensiv ist der Saisonstart nicht so, wie viele es sich doch erhofft haben. Also da hast du schon einen richtigen Punkt angesprochen. Micho kann da gerne ergänzen. Wir sind vielleicht nicht eindimensional, aber wir sind irgendwann doch limitierter, als wir sollten. Das ist eine berechtigte Kritik, der man sich stellen muss.
Ja, also es ist schon so, was uns fehlt, wäre so der klassische Contact-Runner, so ein Derrick Henry oder sowas. Den haben wir nicht im Portfolio. Aber tatsächlich muss man sich irgendwann entscheiden. Und unser Scheme ist halt da tatsächlich auf Speed ausgelegt. Und ich finde diese vielseitigen Running Backs, ich finde, das sind ja eigentlich vielseitig. Die sind halt eben nicht eindimensional. Sie können fangen, sie können laufen. Das ist halt eben nicht das... sie können auch durch die Mitte laufen, jetzt nicht so eben als Contact Runner, aber sie können auch ihre Yards erzielen. Also ich finde nicht, dass wir da so eindimensional sind. Hinzu kommt noch, wir haben ja jetzt auch immerhin Fullback, Alec Ingold, der auch schon hier und da mal ein paar Yards gemacht hat. Ich würde mir wünschen, ihn bei Short-Yardage-Situationen auch öfters mal zu sehen, so mit dem Kopf durch die Wand. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass die Variabilität unserer Running Backs das Problem ist. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, ich finde es einfach sehr, sehr, sehr spannend, weil man auch im Draft immer viel darüber redet dann und dann eben als Außenstehender gleich mal so, Jaden Reed ist so der Nummer 1 Speedstar unter den Running Backs im Draft gewesen. Da finde ich es einfach furchtbar spannend, dass man sich, vielleicht ist eindimensional auch wirklich der falsche Begriff gewesen. Nicht eindimensional, aber es fehlt eben dieser Downhill-Runner wie ein Derrick Henry zum Beispiel aus außenstehender Perspektive. Und da ist eben die Frage, ob ihr das Gefühl habt, dass das fehlt. Aber ich glaube, es steckt ein System dahinter, wie ihr richtig sagt. Ja. Und das ist die Frage einfach, ob das System aufgeht an einem Tag oder nicht.
Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, was sind deine Keys to Win aus Seahawks-Sicht gegen uns? Defensiv wie offensiv natürlich.
Also vielleicht beginnen wir doch mal auf der Defensive, weil wir gerade schon über diese Running Backs geredet haben. Es wird halt unfassbar wichtig sein, das Laufspiel zu stoppen. Also das ist einfach die Nummer eins. Also ich bin mir sicher, dass wenn man das Laufspiel stoppen kann, dass es unglaublich schwierig wird für die Dolphins. Ohne Tour natürlich. Und mit den starken Running Backs ist es ja sowieso schon schwierig, es zu stoppen. Und an dem Tag wird es noch eine höhere Priorität werden. Und man muss auch sagen, das Laufspiel war halt auch die Schwäche in den ersten zwei Spielen von der Seahawks Defense. Also wenn man von einer Schwäche reden kann. Weil die Defense overall eigentlich für die ersten Spiele unter einem neuen Coordinator, also oder neuen Headcoach in dem Fall, und mit einem neuen Scheme doch gut ausgesehen hat, aber man war halt nur 21. im Run, was die Yards angeht, und da kann man definitiv besser spielen. Man muss es auch spielen gegen ein Team, das viel auf Run setzen wird und gerade so viele starke Running Backs auch hat im Endeffekt. Auch das Tackling war so ein bisschen eine Sache, das spielt da auch mit rein. Das Tackling war dann oftmals ein wenig sloppy und nicht ganz das, was man sich vielleicht erwarten würde, wenn man sagt, okay, McDonald kommt und baut die Defense um. Ja, da hat das Tackling manchmal ein bisschen unsauber ausgesehen. Also Laufspiel stoppen auf jeden Fall. Aber was da auch mitspielt, finde ich, ist, man darf auch wiederum das Passing-Game nicht unterschätzen. Ich glaube, man läuft eben ein bisschen die Gefahr rein, dass man beginnt, einzelne Spieler zu unterschätzen. Und in der NFL, bin ich der Meinung, darf man keinen einzigen Spieler unterschätzen. Egal, ob das jetzt ein Thompson ist oder jemand anderes in der Offense, ob das vielleicht auch ein O-Liner ist, der bisher nicht so gut gespielt hat, einfach nicht unterschätzen. Und die Receiver sind halt stark am Ende des Tages. Ja, ein Hill, ein Waddle sind halt wirklich Speerspitze der NFL. Die sind alle für ein Big Play gut. Es wird, wie gesagt, vermutlich nicht das offensive Feuerwerk im Passing-Game sein. Aber ich glaube, genau da liegt dann die Gefahr, dass man zu sehr auf das Run-Game schaut und sich denkt, das wird schon funktionieren. Und dann kommt vielleicht dann doch mal das Big Play, dann fängt halt ein Hill für 10 Yards den Ball und rennt dann aber das Feld hinunter. Also das wären so die beiden Punkte, Laufspiel stoppen, aber nicht jetzt irgendwie übermütig werden und niemanden unterschätzen. Und in der Offense definitiv das erste Mal ein solides O-Line-Play schaffen. Man weiß nicht, ob Kenneth Walker spielen wird. Ohne ihn sieht es oft sehr düster aus. Ich glaube, Walker lässt die O-Line wesentlich besser aussehen im Run-Game, als sie ist, weil ich finde das immer ganz interessant. Dann heißt es, ja, unsere O-Line spielt ja im Run gut, nur im Pass nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass sie im Run so viel besser spielt, auch wenn der ein oder andere PFF-Grade das sagt. Ich bin der Meinung, Walker lässt die O-Line einfach um Welten besser aussehen. Und klar, ist vielleicht ihre Stärke, aber trotzdem, es lässt wirklich besser aussehen. Und mit Charbonnet ist es dann halt eben nicht so stark. Es geht auch darum, Geno Smith hat wenig Zeit, wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und was dazu kommt, die Dolphins, die DBs sind jetzt nicht gerade schlecht, ja. Das weiß man schon. Die können wirklich gut spielen und das ist eine taffe Unit. Und da wird auch ein Metcalf, da wird ein Lockett und da wird auch ein JSN vielleicht nicht nach einer halben Sekunde offen sein. Man wird da halten müssen, damit man die Bälle anbringt. Also die O-Line am Ende des Tages wahrscheinlich bei beiden Teams das Hauptproblem, aber man muss schauen, dass man einfach mal solide spielt, gerade wenn Kenneth Walker vielleicht nicht spielen sollte.
Wenn du die bisherigen Spiele mal so ein bisschen rekapitulierst, also ja, steht 2-0, das haben wir ja wie gesagt, das waren, sind jetzt mit Broncos und Patriots zwei Gegner, das soll nicht despektierlich klingen, die jetzt nicht vielleicht im Vorfeld der Saison als die oberste Kategorie angesehen wurden, gerade offensiv. Also ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber von Bo Nix war das bisher nur aus dem, ich sag wirklich, ich habe nur die Highlights gesehen, war das nicht besonders viel. Und auch offensiv von den Patriots habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass es ein Riesenfeuerwerk war. Wie würdest du denn im Zuge dessen einfach mal die Defense-Leistung im Ganzen gegen zwei Offensiven einschätzen, die jetzt nicht zur oberen Kategorie gehören? Und auch wenn wir mit Skylar Thompson natürlich unfassbares Downgrade erlitten haben, würde ich uns vielleicht sogar ein bisschen kompetenter als diese beiden einschätzen. Das soll nicht arrogant klingen, um Gottes Willen. Aber wie würdest du denn da so die Defense-Performance allgemein einschätzen? Und was ist so die defensive Idee, wenn man mal jetzt wirklich drauf blickt? Du hast schon gesagt, Hill und Waddle sind zwei Speedstar, zwei Nummer 1 Receiver, die so ein Spiel an sich reißen können, auch theoretisch nur mit einem Skylar Thompson, in Anführungsstrichen. Wie geht ihr da defensiv so ran? Was ist die Grundidee? Was können wir erwarten?
Also ich von vorne weg, wenn ich das gleich mal sagen möchte, ich schätze euch nicht, also ich schätze euch tatsächlich als offensiv, auch mit Skylar Thompson, als offensiv stärker ein als die Broncos und die Patriots, muss ich schon so sagen. Vielleicht kann man darüber diskutieren, wie sehr die O-Line hineinfunkt und ob da vielleicht ein oder andere Abstrich vielleicht gegenüber den Patriots da ist, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, das wird doch die beste Offense sein gegen die Seahawks, gegen die wir bisher gespielt haben. Deswegen, ja, das ist schon ein berechtigter Punkt. Ich glaube, bei den Broncos muss man von vorhinein sagen, das war ein extrem fehleranfälliges Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder was ihr da genau gesehen habt von dem Spiel, aber das war sehr fehleranfällig als Ganzes. Da hatten wir einen Muffed Punt dabei, der den in einem Field Goal geendet hat zum Beispiel, der einfach nicht hätte sein müssen. Da waren wirklich Dinge dabei, sehr, sehr unnötige Fehler, wo ich fast schon sage, eigentlich überraschend, dass wir nur 20 Punkte bekommen haben. Also wir haben da teilweise Situationen wirklich den Touchdown mehr verhindert und das Field Goal war im Endeffekt der Stopp sozusagen. Da war ich dann schon beeindruckt, dass ich sage, ja, die Broncos sind nicht gut, aber die Defense hat fürs erste Spiel gut ausgesehen. Gegen die Patriots fand ich es wiederum etwas sloppy zeitweise. Also da muss ich sagen, da war zeitweise wirklich das Tackling nicht so stark. Da hat man sich gerade von Ramondre Stevenson doch sehr, sehr, sehr überrennen lassen. Ja, also Ramondre Stevenson ist ein toller Running Back. Die Frage ist, ob er so gut hätte aussehen müssen gegen uns. Und dann kommt dazu, dass ein Antonio Gibson, den ich jetzt persönlich, ich möchte jetzt da nicht den Patriots-Fans oder ihm selber zu nahe treten, ich halte Antonio Gibson nicht für den allerbesten Runner. Der ist im Passing-Game ganz stark, aber nicht als Runner. Und der hatte wahrscheinlich das beste Rushing-Game seit langem, rein aus der Perspektive. Und das gegen die Seahawks, das hat schon wehgetan, finde ich. Prinzipiell muss man sagen, dass bisher die Defense von McDonald gerade im Pass-Rush doch variantenreicher wirkt als davor, als es sonst von den Seahawks gewohnt ist. Man hat auch einzelne Spielerumstellungen gesehen. Ein Draymond Jones zum Beispiel wurde mehr herausgezogen aus der Interior D-Line, mehr auf die Edge hinaus, um von dort im Pass-Rush einfach für Unordnung zu sorgen. Man sieht auch ab und zu etwas unkonventionellere Sachen. Auch die Disguise-Looks sind ganz schön dabei, weil wir haben einfach gute DBs, wir haben sehr bewegliche DBs übers Feld. Auch ein Tariq Woolen zum Beispiel ist jetzt als Cornerback wesentlich besser im Spiel drin, aus meiner Sicht, als es davor war. Der hatte letztes Jahr, bei manchen Spielern weiß ich gar nicht, wie sehr das außerhalb der Seahawks-Bubble ein Ding ist, aber Tariq Woolen hatte ja eine sehr starke Rookie-Season, ist dann in der zweiten Season, also letztes Jahr, dann doch etwas abgeflacht. Und dieses Jahr hat man das Gefühl, er kommt wieder zur Stärke aus der Rookie-Season zurück. Ein Julian Love macht sehr gute Plays. McDonald hat auch so eine Defense, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, er weiß, was können die Leute und was mache ich mit denen. Und das, was ich eben die letzten Jahre von den Seahawks so vermisst habe, das klappt jetzt wesentlich besser. Ein Leonard Williams beispielsweise ist auch wesentlich mehr im Spiel drin, als es davor war, gefühlt. Also Leonard Williams haben wir ja dann auch für einen Second-Round-Pick geholt. Das war ja auch nicht gerade wenig, das, was wir daher getradet haben. Und der war letztes Jahr echt nicht so stark, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte. Und der ist jetzt auch wesentlich mehr im Spiel drin. Ich finde, auch hier kann man noch nicht ganz genau sagen, was wenn die Seahawks wirklich, wie sieht die Identität 100% aus? Ich glaube, das braucht einfach ein paar Spiele. Aber die Spieler sind irgendwie mehr im Vordergrund und können das zeigen, was sie können.
Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir das Spiel auch schon relativ rund gemacht. Dominik, hast du denn Fragen an uns bezüglich der Miami Dolphins? Eine hast du ja schon gestellt, vielleicht gibt es noch mehr.
Also, Fragen gibt es immer ganz viele, aber eine Frage, die mir schon mal die ganze Zeit jetzt auch schon auf den Lippen gebrannt ist, wie gut seht ihr Skylar Thompson? Also wie gut, also ja, er ist nicht Tour, das ist irgendwie klar, aber wie gut seht ihr ihn? Also wo würdet ihr ihn jetzt einranken? Vielleicht auch im momentanen Starting-QB-Vergleich, da gibt es ja auch die ein oder anderen Teams, die da strugglen mit ihren Quarterbacks. Wie seht ihr ihn? Was kann man von ihm erwarten?
Also wenn ich jetzt einfach mal so sage, ich sehe Skylar Thompson als Spieler, den man reinbringen kann, um ein Spiel noch zu Ende zu bringen. Er ist ja mittlerweile jetzt schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, das ist kein Quarterback, auf den man sich wirklich verlassen kann, um den man herum ein Scheme aufbaut, um den herum man ein Team aufbaut, das sowieso nicht. Aber ich glaube, er ist im Normalfall auch nicht derjenige, der das Spiel an sich reißt und der das Spiel gewinnen wird. Also wirklich, er bringt das Spiel zu Ende, aber mehr will man auch nicht. Alles andere wäre zu viel. Ich weiß nicht, Thilo, ob du das anders siehst, aber ich hege keine großen Hoffnungen oder lege keine großen Hoffnungen in Skylar Thompsons Fähigkeiten.
Jein. Ich meine, Skylar Thompson hat vor 2 Jahren nur ganz knapp damals die Bills fast geschlagen in der ersten Playoffs-Runde. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Das war am Ende dann ganz schön knapp und da war Skylar Thompson auch unser Starting-Quarterback, weil Tua da auch verletzt war. Skylar Thompson ist natürlich kein legitimer Starter in der NFL. Also, um das zu sagen, wo du sagst, wo man ihn einrankt, das ist irgendwo Bottom 5. Und die Rookies müssen wir da mal für mich ausklamüsern. Dann ist es vielleicht ein bisschen anders, aber Rookies jetzt zu bewerten, kann man nicht. Es gibt ja durchaus Experten, in Anführungsstrichen, die Rookies vor dem ersten Snap schon in irgendwelchen Quarterback-Rankings auf 14, 15, 16 packen. Das finde ich maximal unseriös. Rookies jetzt zu bewerten nach 2 Spielen, das ist schwer. Wenn man mal nur die Etablierten nimmt, dann ist Skylar Thompson da irgendwo hinten anzusehen. Skylar Thompson ist nicht der Quarterback und das soll um Gottes Willen nicht despektierlich klingen, mit dem wir über einen langen Zeitraum der Saison Spiele gewinnen werden. Aber er kann wahrscheinlich die Offensive von Mike McDaniel umsetzen, sonst würde er das Vertrauen auch nicht bekommen. Ich meine, er hat Mike White verdrängt in der Preseason, hat dafür gesorgt, dass im Prinzip, dass Mike White sogar entlassen wurde. Mike White war vorher, als er von den Jets kam, eigentlich der legitime Backup. Er hat sich da durchgesetzt. Da muss man erstmal seinen Respekt vor haben. Wie Micho da schon sagte, auf lange Sicht wird man mit Skylar Thompson nichts holen. Ich glaube, das wissen auch die Dolphins. In 1-2 Spielen mit einem gesonderten Gameplan kann das durchaus funktionieren. Das glaube ich schon. Und das haben wir im ersten Teil dann ja schon besprochen, sollte Tua länger ausfallen, wird Skylar Thompson meiner Meinung nach nicht die Lösung in Anführungsstrichen auf Quarterback sein.
Wieso glaubt ihr, dass McDaniel bei all den Verletzungen, die Tua ja eigentlich schon hatte, also ist ja bekannt dafür, dass es nicht seine erste Verletzung ist, wieso hat er dann niemand anderen geholt vielleicht, der eine Spur erfahrener ist, oder aus dem man, also das ist so eure Einschätzung dazu, ich weiß jetzt nicht unbedingt zum Spiel, aber mich persönlich war für mich eine Frage, die ich mir in den letzten Tagen öfters gestellt habe, wieso bleibt man da bei einem Skylar Thompson, weil er ihm genug vertraut oder weil man doch gehofft hat vielleicht, dass Tour gut genug ist?
Also man muss ja ganz klar sagen, ein Argument ist ganz klar das Finanzielle. Skylar Thompson ist natürlich komplett günstig. Und auf der anderen Seite, Tua hat letzte Saison nicht eine Verletzung gehabt. Verletzungspech kann einen immer eilen. Und es gibt Spieler, die sind extrem verletzungsanfällig. Es gibt Spieler, die sind weniger verletzungsanfällig. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Tua sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Ich würde auch nicht sagen, dass er verletzungsunanfällig ist. Das auch nicht. Aber ich glaube, dass mit dem Backup-Quarterback, er hat es ausspielen lassen. Wir hatten ja, wie gesagt, mit Mike White einen Erfahrenen, der durchaus auch schon gestartet hat. Und dementsprechend hat man einfach gesagt, okay, wenn der Starting-Quarterback eines Teams ausfällt, dann hat, glaube ich, jedes Team in der NFL, also oder fast jedes Team, eigentlich ein großes Problem, weil die Backups halt ein extremes Downgrade darstellen. Kaum eine Franchise kann es sich erlauben, den Backup-Posten so zu besetzen, dass das quasi ohne wirklichen Qualitätsverlust passiert, wenn der Starting Quarterback ausfällt. Von daher glaube ich nicht, dass das ein Fehler war oder sowas. Und mit der Verletzungsanfälligkeit von Tua würde ich jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben, dass Tua da besonders gefährdet ist oder so.
Ich glaube, man muss auch verstehen, wir hatten das in den Off-Season Predictions, offensiv hatte ich das schon mal gesprochen, Mike McDaniel ist ein unfassbar loyaler Typ, das war schon, als er zu den Dolphins kam, war das Erste, was man so gehört hat, dann immer über Boulevard, dass er mit Tua gesprochen hat und Tua und er haben offensichtlich eine sehr, sehr gute Verbindung. Dass jetzt wir wieder über diese Verletzung sprechen, das ist natürlich unfassbar bitter. Man könnte auch sagen, es ist fahrlässig, aber da muss man halt leider dann sagen, das, was Micho gesagt hat, ist das Stimmende. Capspace ist doch nicht nur Fake. Und dort eine Backup-Lösung holen, die mehrere Millionen kostet im Vergleich zu einem Skylar Thompson, war einfach nicht drin. Plus, ich weiß nicht, das ist nur meine Vermutung, ich weiß auch nicht, inwieweit man aus der ganzen Fitzmagic Sache damals in Anführungsstrichen gelernt hat. Ich weiß nicht, wie du das als Seahawks-Fan verfolgt hast. Da waren ja sofort, wenn Tour ein, zwei Bälle angebracht hat, beziehungsweise eben nicht angebracht hat, war sofort das Geschrei auf Social Media und überall drum, so Fitzmagic wieder rein und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da auch Tua so ein bisschen schützen wollte. Das ist nur meine Meinung. Eigentlich müsste Tua ein gestandener Quarterback sein. Das ist er auch in Dolphins-Kreisen. Aber ich glaube, man wollte da vielleicht auch so ein bisschen nicht sich ins Haus holen. Eine weitere Diskussion, wenn da jetzt keine Ahnung wäre. Wenn da ein Sam Howell wie bei euch sitzen würde, würde es, glaube ich, durchaus Leute geben, die da gleich wieder Druck machen, aber das ist nur meine Meinung. Viel kritischer sehe ich die ganze Problematik um die O-Line, das ist bekannt, aber zu der Quarterback-Situation, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn wir jetzt wirklich mal aus den nächsten Spielen, ich sag's mal, 50-50 gehen an Win und Losses, dass wir dann und Tua kommt nicht wieder. Das heißt, wir haben noch eine Chance auf die Playoffs, dass sie mit Skylar Thompson weitermachen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dann will man die Saison nicht wegschmeißen und wird irgendwas tun. Bradley Huntley, den wir geholt haben, glaube ich auch nicht, dass es ist. Jetzt heißt es erstmal abwarten bis zur Bye Week. Ich glaube, das ist so der Turn-off-Point in Woche 6. Und dann werden wir weitersehen.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also stimmt, ich bin in Seahawks jedes Mal. Wenn Geno Smith nicht gut genug spielt, dann kommen dauernd neue Kommentare. Sam Howell hier, sollten wir ihn nicht starten lassen. Ah, der hat doch in der Preseason gut ausgesehen. Ah, der war doch bei Washington, war doch in die O-Line schlecht. Also, ja, definitiv ein gutes Argument, ja, dass man ihn da nicht schützen, vielleicht nicht aktiv, aber dass man nicht vielleicht aktiv ein anderes ins Haus holen wollte, der ihm da vielleicht irgendwie untergraben könnte.
Das ist, wie gesagt, nur so eine Vermutung, weil das gerade bei Tour und Fitzpatrick damals schon sehr extrem war. Also das war eine sehr, ich nenne es mal, lebhafte Diskussion. Vielleicht wollte man dem einfach sich nicht wieder entgegenstellen. Aber das ist nur eine Vermutung. Ja.
Kann ich mir aber gut vorstellen.
Hast du denn sonst noch irgendwelche Fragen an uns? Sonst könnten wir schon weitermachen.
Also, wenn wir noch Zeit für eine Frage haben, eine hätte ich schon.
Ja, klar. Logisch.
Weil ihr habt euch ja erkundigt nach euren ehemaligen Spielen. Jetzt würde ich mich gerne im Gegenzug erkundigen. Wie macht sich Jordan Brooks im Moment? Wie sieht der so aus?
Micho, mach du mal.
Und jetzt muss ich gleich tatsächlich schneiden, weil ich gerade ein kurzes Gespräch verwickelt war. Du müsstest deine Frage nochmal wiederholen.
Ich wollte lediglich wissen, wie sich denn Jordan Brooks bei den Dolphins zu tun in den ersten beiden Spielen?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Das Problem ist, dass unsere gesamte Defense im Moment noch nicht so greift. Er ist mit Sicherheit ein Anker, er ist jetzt aber auch noch nicht auffällig. Also er ist unumstrittener Starter, das ist gar keine Frage, in einer Unit, die aber grundsätzlich defensiv eigentlich unser Schwachpunkt ist. Hinzu kommt, dass unsere D-Line ja im Moment nicht besonders glücklich agiert, um es mal so auszudrücken, sodass eine Menge Druck auf unseren Linebackern lastet. Ich würde sagen, ausbaufähig ist das, was man zu Jordan Brooks sagen kann. Er spielt jetzt nicht schlecht, aber die große Wahnsinnsverbesserung sehe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich hoffe, dass das im Laufe der Saison noch kommt, wenn sich das alles ein bisschen gefunden hat.
Ja, ich glaube, als Linebacker ist es auch manchmal schwer zu scheinen. Also, es ist manchmal gar nicht so leicht. Ich glaube, man sieht als Linebacker lange mal unauffällig aus, macht vielleicht einen oder anderen Miss-Tackle. Ich finde, es gibt wenige Linebacker, die wirklich, wirklich gut aussehen am Footballfeld, wo man sich denkt, ja, der fällt jetzt auf, der ist jetzt wirklich ein Game-Changer.
Ja, das ist tatsächlich, also da fällt mir jetzt spontan immer direkt Fred Warner ein, gegen den habt ihr zweimal im Jahr das Vergnügen.
Ja, leider.
Und dann hast du recht, also Linebacker ist sicherlich nicht die fancy Position mehr, im Gegensatz vielleicht zu früher in der Defensive. Aber das, was Micho gesagt hat, dass ich glaube, das ist das Wichtige. So richtig greifbar ist unsere Defense nach der Umstellung zu Anthony Weaver noch nicht. Wir hatten gegen die Jaguars zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit war irgendwie von allen sehr viel Struggle. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir zugepackt, nichts mehr zugelassen, da war das gut. Und gegen die Bills wir haben das in der Review schon gesagt, muss man das auch ganz deutlich unterscheiden. Da stehen zwar 31 Punkte auf dem Tableau für die Bills, aber das eine ist ein Pick 6, die anderen beiden Sachen sind massiv doofe Turnover über Interceptions. Da sieht dann irgendwie am Ende auf dem Scoreboard eine Defense nicht so gut aus und gibt sich vielleicht auch irgendwann dann einfach zu Recht auf. Also so ganz defensiv kann ich es noch nicht greifen, wo die Reise hingeht. Und das ist dann auch mit Jordan Brooks einfach der Fall. Also da muss man einfach gucken. Vielleicht sind da die Seahawks tatsächlich so das erste Spiel, wo wir dann mal auf diese Fragen Antworten bekommen. Tatsächlich. Ja.
Aber furchtbar interessant, weil die Problemstellungen oder allgemein von Dolphins und Seahawks einfach so ähnlich wirken. Das habe ich mir auch in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen gedacht, dass sehr vieles sehr ähnlich wirkt, auch bei uns. Linebacker gut besetzt, aber auch die Frage noch da, wer kann jetzt wirklich was liefern, auch wenn Baker gut ausgesehen hat in einem Spiel. Und auch die Defense, ich würde sagen, ja, jeder, der Football geschaut hat, weiß, wie die Ravens Defense letztes Jahr war, aber mir fällt es schwer, sie jetzt bei den Seahawks noch 1-1 zu beschreiben. Es ist nicht dieselbe Defense, es sind nicht dieselben Leute. Wir haben gute Leute, aber wir haben einen Julian Love, der super auf Safety ist, und wir haben einen Witherspoon, der auch gut solche Hybridrollen spielen kann, aber wir haben halt keinen Kyle Hamilton. Ja, das kann man nicht 1-1 übertragen, das ist nicht die gleiche Person.
Ich wollte gerade sagen, das Personal ist halt auch ein anderes. Gibt es denn noch weitere Fragen von einem von euch?
Also ich wäre tatsächlich durch. Ich habe ein ganz rundes Bild. Das war schon mal sehr informativ und wir sind ja schon ein bisschen drin. Von daher, mein Wissensdurst wäre an dem Punkt gestillt.
Ja, für mich eigentlich auch. Ja, passt gut.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der Kategorie Pick a Player. Wenn du den Roster dir anguckst, Dominik, den Roster der Miami Dolphins, welchen Spieler von uns hättest du gerne bei den Seahawks?
Ich fand das schon gut, dass ihr am Anfang gesagt habt, ich darf mir die Kriterien irgendwie frei wählen im Vorweg, weil ich finde es, wenn ich schon fragen wollte, nach welcher Kategorie ich das bewerten soll. Wenn ich jetzt freie Wahl sozusagen habe, ja. Ich glaube, es gibt diese obvious Picks wie Hill und wie Ramsey, weil welches Team könnte die beiden nicht brauchen, also welches Team würde jetzt sagen, nein, die nehme ich nicht. Für mich wäre es aber tatsächlich, auch wenn er Verletzungen hat, wäre es doch ein Terron Armstead, den ich gern bei den Seahawks momentan hätte. Und einfach nur deswegen, weil ich einen soliden O-Liner in unserer Line wirklich brauchen könnte. Auch wenn er angeschlagen ist und ich weiß, er ist schon etwas älter, aber jemand, der da ein bisschen Erfahrung reinbringt und
das muss euch nur klar sein, ihr trainiert nicht, ne?
Wie bitte?
Muss euch nur klar sein, ihr trainiert nicht.
Damit kann man leben. Also, nein, ich muss tatsächlich sagen, ihr habt ja ein ähnliches Problem mit der O-Line. Es ist auch ähnlich, euer Left Tackle ist da beste O-Liner. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber das ist halt der eine Mann, der für mich heraussticht, wo ich sage, ja, der könnte das Team wirklich besser machen. Und also ein Armstead, wenn er fit ist, nehme ich gerne ins Team. Muss er Right Tackle wahrscheinlich spielen, aber das kriegt er auch hin, glaube ich. Oder Charles Cross spielt Right Tackle.
Ja, Thilo, du darfst die freie Auswahl bei den Seahawks, bei den Spielern. Mhm. Denn ich muss sagen, ich habe mehrere Spieler, die ich gerne holen würde. Von daher kannst du mir niemanden wegnehmen.
Ich habe tatsächlich auch mehrere, auch wenn ich meistens in dieser Kategorie einen O-Liner nehme, würde ich das bei den Seahawks, ich hatte ein bisschen über Charles Cross nachgedacht, aber dann könnten wir ja tauschen, das wäre ja auch toll. Nee, das nehme ich nicht. Ich gehe auf die defensive Seite und ich würde mich für Devin Witherspoon entscheiden, tatsächlich. Also Cornerback, das ist noch nicht, aber das kann in nächster Zeit eine Baustelle von uns werden. Ich hoffe, dass Jalen Ramsey noch nicht an der gesagten Cornerback-Klippe ist. Und so einen zweiten Elite-Cornerback, den kann jedes Team gebrauchen von mir. Es ist deswegen Devin Witherspoon.
Ja, und damit wäre mein erster Pick noch da. Ich hatte, wie gesagt, mehrere Spieler zur Auswahl. Aber wer schon mal ab und zu mal hier zugehört hat, der weiß, dass es da einen Spieler gibt, den ich schon im Draft unheimlich gern gemocht habe. Tobi hat da auch einen ganz bestimmten, ja, Namen für mal geprägt, den ich gleich sagen werde. Aber ich gehe weder auf die offensive noch auf die defensive Seite. Ich gehe in die Special Teams und ich wähle Michael Dixon oder, also Panther von euch, Dominik, oder, wie Tobi sagen würde, den Wunderhuf aus Seattle. Das wäre tatsächlich ein Spieler, der uns, glaube ich, unglaublich gut zu Gesicht stehen würde. Ich halte ihn für den besten Panther der Liga, im Gegensatz zu unserem Panther. Und das ist ein Spieler, den ich unheimlich gerne hätte. Überraschend, Dominik?
Ich glaube, ich könnte kaum überraschter sein. Aber ja, nein, also so, ich finde, da kann man, also ich finde, es hat alles gestimmt, was du gesagt hast. Das ist ein cooler Typ. Er ist ein Top-Panther. Ich glaube, er ist ziemlich underrated, um ehrlich zu sein. Also ich frage mich, also ich finde es cool, das mal aus einer anderen Perspektive zu hören, weil ich mich persönlich immer gefragt habe, bin ich eigentlich ist die Seahawks Fangemeinde die einzige Gruppe in der NFL, die ihn so weit vorne hat, weil ich glaube, er hat noch keinen Pro Bowl. Ich glaube, er ist in keinem All-Pro-Team gewesen. Oder vielleicht vertue ich mich da auch, aber er ist auf jeden Fall extrem underrated, meiner Meinung nach. Weiß ich nicht warum.
Ja, wie gesagt, ich hab für den schon im Draft eine Schwäche gehabt und er ist ja auch relativ hoch gedraftet worden. Weißt du noch, in welcher Runde es war? Es war, glaube ich, 4 oder 5?
Es war 4 oder 5. Es war auf jeden Fall sehr früh und ich habe mich damals gefragt, wenn wir einen Panther in der Runde draften, dann wird er wohl gut sein. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer war damals.
Ja, ich glaube, das kann man unterschreiben. Ich hatte damals gehofft, dass er vielleicht Miami irgendwann den Mut hat, ihn auch irgendwann dann so zu picken. Aber das war dann ja leider nicht der Fall.
Gut, ich glaube, man sollte auch gar nicht das mit so gar nicht so in Anführungsstrichen lächerlich ziehen. Schaut mal nach New York. Ich glaube, die wissen jetzt genau, was Special Team Play dann doch wichtig ist. Mit einem Kicker hätten die wahrscheinlich ihr Spiel in Washington gewonnen. Von daher, ich finde das schon ganz spannend, dass du das so sagst. Aber Special Teams werden nun mal so ein bisschen immer mit einem lächelnden Auge abgefrühstückt, ne? Es ist halt nicht so sexy.
Ist halt nicht so sexy.
Aber da muss man sagen, ihr habt auf jeden Fall die längerfristigeren Varianten gewählt als ich. Also, ich habe da.
Das stimmt. Ja.
Ich habe da ein bisschen mehr auf den Status quo geschaut.
Ihr seht euch vielleicht im Genau-Modus. Aber dann wollen wir mal ans Picken gehen. Also, das Over-Under bei dem Spiel liegt bei 41,5 Punkten. Thilo, schlagen wir, also gibt's das Over und Under? Und wie geht das Spiel, in welche Richtung geht das Spiel? Der Spread, wie immer, bitte.
Ja, ich nehme das Under. Ich habe ja gesagt, ich erwarte kein offensives Feuerwerk, bis auf vielleicht einzelne Spiele. Und in dem Moment, wo ich das sage, wird das natürlich anders eintreffen, aber das finde ich nicht schlimm. Ich nehme trotzdem das Under. Und auch wenn ich nicht so optimistisch bin wie vor der Saison. Ich habe in unserer Preview gesagt, wir holen hier unseren ersten Saisonsieg, denn nach meiner Prediction würden wir ja eigentlich 0-2 stehen und habe gesagt, jetzt stehen wir 1-2 und da bleibe ich auch. Wir gewinnen jetzt dieses Spiel und stehen jetzt aber 2-1.
Und den Spread?
Ach, den Spread, 3.
Gut, Dominik, gehst du auf das Over?
Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch umschwenken soll, weil ich hier Under stehen habe bei mir. Aber ich glaube, ich bleibe bei Under. Muss ich euch leider zustimmen. Ich sehe auch nach den ersten Seahawks-Spielen auch nicht das große Offensivfeuerwerk, muss ich ehrlich gestehen. Ob da jetzt der Ausbruch kommt, ich weiß es nicht. Zumal mit Verletzungen. Ich bleibe beim Under.
Und auch da bitte ich um den Spread.
Ja, die Seahawks-Spiele sind eh immer knapp. Also da. Ich glaube noch kein Seahawks-Spiel, glaube ich, an das ich mich erinnern kann, dass wir super hoch gewonnen haben. Ich bin tatsächlich auch bei 3, aber plus 3 für die Seahawks.
Gut, ich nehme tatsächlich das Over. Ich glaube tatsächlich, wir sehen vielleicht kein offensives Feuerwerk. Ich glaube aber, dass es immer wieder einzelne Situationen geben wird, in denen einzelne Pässe hier, einzelne Plays, die zu Punkten führen. Deswegen nehme ich das Over. Leider glaube ich tatsächlich, dass wir verlieren werden. Ich habe nämlich kein Vertrauen in Skylar Thompson. Ich glaube auch, dass es knapp wird. Neun. Ich glaube, wir verlieren mit 9 Punkten.
Das ist ja nicht knapp.
Ja, ich glaube, das ist. Oh, das sind 3 Field Goals. Das ist jetzt nicht so deutlich. Das meine ich damit. Also wir werden nicht untergehen. Es ist zwar ein Two-Score-Game, aber das wird erst relativ zum Schluss wahrscheinlich passieren. Von daher 9 Punkte.
Two-Score-Game wäre schon was für die Seahawks dieses Jahr. Oder allgemein.
Gut. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet?
Vielen Dank an Dominik. Wir werden dich bzw. die Seahawks natürlich verlinken auf Social Media. Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr spaßig. Schöne Runde, gute Stunde. Und hoffentlich hört man sich mal wieder von mir aus.
Ja, hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Also wenn ihr was braucht, sehr gerne. Schau ich gerne wieder vorbei. Ich muss auch sagen, mir tut das mit Tua sehr leid. Also ich will jetzt da nicht weit den Wunden herumtun, aber die Dolphins sind dann doch ein Team, mit dem ich sehr sympathisiere, abgesehen von den Seahawks. Ich bin ja so ein NFL-Fan ein bisschen. Also ich bin riesen Seahawks-Fan, aber ich habe viele Teams, mit denen ich auch sympathisieren kann. Dolphins sind eines davon. Dementsprechend auf jeden Fall viel Glück für die restliche Season. Mal schauen, wie weit es geht für euch.
Dann schönen Dank. Und Rico würde jetzt sagen, dann mache ich die Sache jetzt rund. Also, dann wünsche ich allen viel Spaß beim Spiel. Stay tuned und find's ab.